Hallo und herzlich willkommen. Das ist nicht das Dynamo-Stadion, das ist der Schillergarten. Schönen guten Abend. Ja, als wir vor 3 Wochen in die Feinplanung für die heutige Sendung gegangen sind, hatten wir ein bisschen Angst. Das könnte heute ziemlich schwere Kost werden. Möglicherweise mit Abstiegskampf, einen Tabellen-16. Wir wollten eigentlich gleich noch ein paar Magenbitter ausgeben. Dann haut Dynamo einen vor 2 Wochen in Düsseldorf raus, haut die Fortuna mit 3:1 weg, legt nach und fegt den sächsischen Konkurrenten Aue mit 4:0 zurück in den Schacht. Und setzt auch noch einen obendrauf und gewinnt am Samstag zum ersten Mal seit über 19 Jahren an der Alten Försterei bei Union Berlin mit 1:0. Und auf einmal ist die SGD Tabellenachter. Der Wind hat sich gedreht, alle strahlen wieder und haben so ein Kribbeln im Bauch. Und wir freuen uns auf 1953, der Dresdner Fußballtalk. Und das mit diesen Gästen. Seit 2013 ist er ein Schwarz-Gelber, damit der dienstälteste Dynamo. Seine schwarz-gelbe Bilanz lautet 106 Spiele, 14 Tore. Seit 1,5 Jahren ist er der Kapitän, wie er selbst sagt, von einem krassen Verein. Marco Hartmann. Er ist der Abwehrchef von Union Berlin, glücklicher Ehemann, stolzer Papa, gebürtiger Dresdner. Das hört man Gott sei Dank auch noch. Und einer der besten Innenverteidiger in Liga 2. Wir freuen uns auf Toni Leistner. Er arbeitete seit 46 Jahre lang als Radio- und Fernsehreporter. Er ist ein Grand Seigneur der deutschen Kommentatorenzunft. Und endlich hält der Hochadel Einzug in unsere schöne Sendung. Wir freuen uns auf Fritz von Turn und Taxis. Ja. Und er schreibt seit 1995 als Sportjournalist für die Bild, hat über 600 Dynamo-Spiele live erlebt und gesehen. Und manchmal, wenn die alten Herren vom ESV Dresden keinen Torhüter haben, stellt er sich bei denen auch noch hinten in die Kiste. Hallo Tim Schlegel. Doch bevor wir uns um den schönen sportlichen Teil kümmern, kommen wir an einem Thema heute nicht vorbei. Vor einer Woche gab es eine für Deutschland bislang einzigartige Aktion. Knapp 400 Polizeibeamte, davon rund 200 aus Baden-Württemberg und 3 Staatsanwälte, durchsuchten 35 Objekte, vornehmlich hier in Dresden. Hintergrund waren die Ausschreitungen rund um das Dynamo-Auswärtsspiel im vergangenen Mai in Karlsruhe. Dabei sollen 21 Polizisten bei einem Fanmarsch durch Pyrotechnik verletzt worden sein. Das Aufklären und Aufdecken von Straftaten ist natürlich diskussionslos. Kritisch wird es nur dann, wenn Unschuldige verdächtigt werden und daraus offenbar ein klassisches Eigentor wird. Thorsten Rudolf leitet das Fanprojekt hier in Dresden, eine Einrichtung, die in das nationale Konzept Sport und Sicherheit eingebunden ist. Und ich freue mich, Thorsten, dass du dem Anfang unserer Sendung beiwohnst. Hallo und herzlich willkommen. Thorsten, auch ihr wurdet am letzten Dienstag durchsucht, ohne Anhaltspunkte und ohne gefundene Beweismittel. Wie ist diese Durchsuchung abgelaufen und wie viel Vertrauen in eure Arbeit ist denn dadurch kaputt gegangen?
Ja, zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung zur heutigen Sendung. Ich bin jetzt hoffentlich nicht die Spaßbremse der heutigen Runde.
Wirst du nicht. Aber so ein kleines es ist uns wichtig.
Quasi Aufmerksamkeit auf das Thema tut tatsächlich gut. Wir sind keine Beschuldigten in dem ganzen Verfahren, sondern bei uns wurde nach Dingen gesucht, die quasi im Prozess Verwendung finden können. Und wir hätten tatsächlich nie gedacht, uns gibt es in Dresden seit 15 Jahren als sozialpädagogische Einrichtung, dass irgendwann früh um 7 20 Polizeibeamte vor der Tür stehen und unsere Räumlichkeiten sich anschauen wollen. In Deutschland, muss man an der Stelle sagen, wird immer von der Sicherheitsarchitektur gesprochen, in die auch soziale Arbeit mit Fußballfans eingebunden ist. Und die benötigt natürlich, um gut zu funktionieren, auch geschützte Räume. Das ist eigentlich im System soweit allen bekannt. Dafür gibt es das von dir benannte nationale Konzept Sport und Sicherheit. Umso erschütterter waren wir tatsächlich, dass nun eben unsere Räumlichkeiten damit durchsucht werden, weil natürlich das Ganze ein immenser Vertrauensverlust ist.
Die Durchsuchung von Fanprojekten scheint aber zur Methode zu werden. Zuletzt wurde ja auch das Fanprojekt in Darmstadt von der Polizei durchsucht. Waren die Durchsuchungen bei euch jetzt am letzten Dienstag vielleicht auch so eine Retourkutsche für die umfangreiche Kritik von euch am Polizeieinsatz in Freiburg? Kurz zur Erklärung, beim Pokalspiel Ende Oktober von Dynamo in Freiburg durfte ja eine erhebliche Zahl von Fans, von Dynamo-Fans nicht ins Stadion, wurde stundenlang kontrolliert. Da wurden auch wichtige Daten dann von Fans aufgenommen.
Ob das jetzt eine Retourkutsche war, das wäre natürlich jetzt ein Armutszeugnis für den Rechtsstaat. Also demzufolge hoffe ich, dass die Antwort natürlich Nein lauten muss. Was wir machen, ist natürlich am Spieltag selbst immer eine möglichst umfassende Auswertung dessen, was wir vorfinden. Und in dem Kontext fällt uns natürlich auch auf, auch dank der Rückmeldung von vielen Fußballfans, die an unseren Befragungen bisher immer teilgenommen haben, mitunter, so war jedenfalls in Freiburg, dass auch wieder über 1000 Fußballfans, die sich daran beteiligt haben, ist es schon markant, dass es offensichtlich dahingehend nochmal eine Verschärfung gibt, dass ein besonderer Blick auf Fußballfans in diesem Land existiert und dass es davon Entscheidung ist, ob man dieser Fußballfanwelt angehört, ob da Repressionen immer wieder eine Rolle spielen, auf dem Weg zum Stadion, ob man gemeinsam zum Stadion fährt und läuft. Das hat nochmal eine andere, Sensibilität als die Nicht-Fußball-Fanwelt. Und da fängt natürlich an, auch jede Diskussion zu hinken und fällt es uns dann wiederum auch schwer, gewisse Feindbilder, die in diesem Land existieren, die besonders bei jugendlichen Fußballfans natürlich zu existieren, gerade zu rücken, beziehungsweise da einen Anknüpfungspunkt zu finden.
Wie geht es denn jetzt weiter? Ihr legt Rechtsmittel gegen die Hausdurchsuchung vom letzten Dienstag ein, aber wie wirkt sich das Ganze für eure Arbeit in den nächsten Monaten aus?
Ja, wir legen Rechtsmittel ein, das heißt in unserem Fall eine Beschwerde. Wir wollen das überprüfen lassen, weil wir einfach ein klares Zeichen setzen müssen. Also wir reden hier von eben einem geschützten Raum, wir reden von unserer Arbeit, die angegriffen ist. Es ist auch öffentlich natürlich schwer, damit immer wieder umzugehen, denn es ist nicht der erste Fall. Die Arbeit, soziale Arbeit mit Fußballfans erfährt ähnlichen Druck, wie das halt auf die Fußballfanwelt momentan alles abläuft, wo es darum geht, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fanprojektes als Zeugen vorgeladen werden. Und an der Stelle wird es halt fatal, wenn 1000 Fußballfans in einem Zug sitzen, aus Magdeburg nach Dresden zurück und da finden drin Sachbeschädigungen statt. Dann kann es meiner Meinung nach nicht sein, dass die zwei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fanprojektes als Zeugen vorgeladen werden, wenn 998 andere Menschen in diesem Zug drin sind. Wir legen Rechtsmittel ein, wir werden das über einen Anwalt alles soweit begleiten lassen. Viel entscheidender ist jetzt allerdings die Frage, wie in dem Verfahren bezüglich der Betroffenen weiter umgegangen wird. Da haben wir ganz klar die Maßgabe, das ist der Kern unserer Arbeit eben auch, diese Fußballfans genauso zu begleiten, zu beraten und dahingehend Unterstützung zu geben, denn am Anfang steht in unserem Land immer noch die Unrechtsvermutung.
Das ist das Thema sicherlich. Die Solidarität mit euch, mit auch den Beschuldigten, war am Wochenende riesengroß. Ich habe viele Banner gesehen. In Berlin zum Beispiel die Aufschrift, wer pädagogische Zentren stürmt, nimmt in Kauf, dass sich auch die nächste Generation erzürnt. Dieses Banner war im Union-Block zu sehen. Man geht ja aktuell nur gegen die Organisatoren des Fanmarsches von Karlsruhe vor. Man hat noch keinen Straftäter ausfindig gemacht und man geht gegen Organisatoren vor. So habe ich es gestern im Artikel von Christoph Ruf, sehr anerkannter Journalist von Spiegel Online gelesen, die teilweise gar nicht in Karlsruhe selbst mit dabei waren. Was hörst du aus der Fanszene selbst? Du hast gerade schon gesagt, ihr versucht auch den Fans, die da beschuldigt werden, beratend zur Seite zu stehen?
Hatte ich erst gerade erwähnt, das ist der Kern unserer Arbeit. Also das ist soziale Arbeit mit Fußballfans und so ist halt auch dieses nationale Konzept Sport und Sicherheit aufgebaut. Es braucht halt eben auch noch in öffentlichem Auftrag, mit staatlichen Mitteln im Übrigen finanziert. Es braucht halt eben auch Leute, die genau an einer Szene dran sind, die vielleicht nicht immer sich komplett im grauen Bereich verhalten, die aber genauso rechtssichere Bürger werden können dieses Landes. Also was uns natürlich momentan auffällt, ist, dass das ganze Thema innere Sicherheit einen Stellenwert einnimmt, und eben halt offensichtlich wirklich mit zweierlei Maß gemessen wird. Also so wenig Konzentration auf das ist, was denn Pädagogik hier wirklich ausmachen kann, dass man Jugendlichen diese zweite Chance gibt, dass man auch ein Bewusstsein dafür hat, dass es sicherlich dann auch eine Besserung beziehungsweise, dass ich nochmal eine Entwicklung vollziehen kann bei jungen Menschen. Besserung war vielleicht das falsche Wort, weil das immer klein so eine Stigmatisierung an der Stelle dann wieder mit beinhaltet. Aber das ist halt so dieses öffentliche Empfinden, was wir momentan haben. Also es fällt schwer, eine Bühne dafür zu finden, speziell in Richtung Staatsanwaltschaften, in Richtung Amtsgerichte, die natürlich ein legitimes Mittel für Hausdurchsuchung haben, aber da an der Stelle eine Verhältnismäßigkeit an den Tag zu legen und zu schauen, bei Jugendlichen spielt es eine große Rolle. Also welche Konsequenz hat mein Verhalten? Wenn man dann eben feststellen muss, dass das in dem Fall auf eine Organisation eines Fanmarsches derlei Dimension hat, dann ist das also mehr als verwunderlich. Und das braucht auch aufgearbeitet zu werden und das braucht vor allen Dingen auch ganz bewusst eine öffentliche Bühne und dort müssen sich eben dann halt auch Gerichte dieses Landes damit beschäftigen und genau den Prozess, den wollen wir gehen.
Ein Fanmarsch, der von der Polizei in Karlsruhe ausdrücklich genehmigt war im Mai, das muss man ja auch noch dazu sagen.
Ja, der ausdrücklich genehmigt war und der halt eben auch, und an der Stelle wird es für uns so ein Stück weit, naja, wenig greifbar in der Rückmeldung der Karlsruher Polizei, der Einsatzleiter uns dann eben auch noch für unseren Einsatz, für den reibungslosen Ablauf vor Ort gedankt hat. Also es ist wirklich schwierig auch für uns zu übersetzen, also was dann tatsächlich dort eine Rolle gespielt hat. Von daher glaube ich, also hier muss tatsächlich ganz bewusst die Lupe nochmal draufgelegt werden. Und hier muss dieser ganze Vorgang auch wirklich in aller Ruhe, aber in aller Konsequenz auch aufgearbeitet werden.
Marco, wie wichtig leidenschaftliche Unterstützung ist, das haben wir im Sachsen-Derby gesehen, das haben wir jetzt auch in Berlin gesehen. Vor dem Sachsen-Derby waren einige Ultras in der Kabine bei euch. Du kennst einige aus der aktiven Fanszene auch persönlich. Kriminalisiert man hier gerade eine aktive Fanszene komplett pauschal?
Ja, ich glaube, dazu neigt man ja in den letzten Jahren im Allgemeinen. Dresden hat sowieso einen Stempel ein bisschen auf. Ich finde, seitdem ich hier bin, seit 2013, ist zum einen der Verein, der sich wirklich versucht, differenziert mit jeglichen Vorkommnissen auseinanderzusetzen, dass hier nicht alle Kinder von Traurigkeit sind. Ich glaube, das wissen wir auch. Und ich finde wirklich, das Vorgehen des Vereins, die Leute mitzunehmen, wie es gerade schon erwähnt wurde, eine Entwicklung voranzuschieben, dass man Stück für Stück vorwärts kommt, das macht man natürlich mit solchen Aktionen kaputt. Und ich als Laie, ich sag mal, als normaler Bürger, der das betrachtet, hat einfach den Eindruck, dass das Dimensionen sind, die in diesem Zusammenhang ja fast gar nicht zu rechtfertigen sind. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, was bei rauskommen soll, weil die Ergebnisse, ja, die müssen natürlich dann erstmal vorliegen, um sowas zu rechtfertigen, was man da aufgefahren hat.
Toni, und welche Kraft da so von aktiven Fanszenen ausgeht, das weißt du hier aus Dresden, das weißt du natürlich auch aus Berlin. Dort haben die Fans 2009 fast in Eigeninitiative ein Stadion umgebaut. Was wäre der moderne Fußball in Deutschland ohne Fans oder Ultras, die ja fast jedes Wochenende für ihren Fußball, für ihre große Leidenschaft, für ihren Verein opfern?
Ja, also ich denke, dann wäre der Fußball nicht mehr so, wäre es eben kein Fußball mehr. Also ohne die Fans geht es einfach nicht. Bei Union, ich glaube, ohne die Fans wird es den Verein nicht mehr geben. Die Fans haben gespendet, die Fans haben das Stadion aufgebaut. Es gibt viele positiv verrückte Fans. Und die bringen einfach so viel ein. In Dresden habe ich es damals erlebt, die bringen so viel ein. Bei Union bringen auch so viele Fans so viele positive Dinge immer mit und basteln Choreos und ja, pushen ihr Team einfach immer wieder nach vorn. Und ja, deswegen durch solche Aktionen wie von der Polizei aus Baden-Württemberg, die ja wahrscheinlich mal wieder dicke Eier zeigen wollte. Unsere Fans wurden auch in Karlsruhe, haben auch einen Platzverweis für die Stadt Karlsruhe bekommen.
Was für ein Zufall.
Ja, und ja, wollten wahrscheinlich zeigen, wer die dickeren Eier hat. Aber ja, im Endeffekt finde ich solche Aktionen auch nicht gut. Kann ich auch nicht gutheißen und deswegen, ja.
Ja, klar.
Also vor 2-3 Jahren gab es ja, wir erinnern uns noch daran, so eine konzertierte Aktion von diesen ganzen Ultrafans in Deutschland, die sich mit ihrem Fußball nicht mehr wohl gefühlt haben. Und wir haben da Spiele übertragen. bei Sky, wo es 45 Minuten lang keine Choreografie gab, keine Anfeuerung, keine Gesänge. Das war langweilig, Freunde. Könnt ihr euch daran erinnern? Das war so wie in den 70er und 80er Jahren. Ja? Wir sind gewohnt, dass Stimmung herrscht in deutschen Stadien. Und insofern kann ich dem Toni da nur beipflichten, dass so weit darf es natürlich nicht kommen. Man muss die Richtigen erwischen. Aber ich glaube, sie sind auf dem richtigen Weg. Es ist aber mühsam. Das merke ich.
Fritz, ich will kurz noch Tim mit reinnehmen in die Aktion. Diese Aktion vom letzten Dienstag, die hat natürlich für große Schlagzeilen gesorgt, hat die gewünschte Aufmerksamkeit deutschlandweit erzielt. Wenn man sich im Auge des Vulkans befindet, sieht man naturgemäß die Sachen immer ein bisschen anders als außerhalb. Aber ich kann mich manchmal nicht des Eindrucks erwehren, als wenn Berichte über Dynamo Dresden und deren Fanszene mehr Klicks und mehr Auflagen generieren als bei anderen Vereinen. Ich erinnere mich, letzten Dienstag gab es auch eine Massenschlägerei in München am Rande des Champions League-Spiels. Das wurde fast zur Nebensächlichkeit. Wie siehst du es?
Ja, Jens, da müssen wir ja eigentlich überhaupt nicht drum rumreden. Das ist natürlich so, im Positiven wie im Negativen gibt es Vereine, die ziehen besonders gut. Das ist einfach so. Und ich fand ganz interessant, was Harti vorhin gesagt hat. Das ist manchmal schwierig zu differenzieren. Das ist natürlich die Aufgabe der Reporter vor Ort, im Fall von Dynamo meine. Und ich kann dir versichern, da fliegen dann auch mal intern die Fetzen. Natürlich ist es auch so, wenn du den Stempel als Verein auf der Stirn hast, dann macht es sich immer leicht, aha, Dynamo. Bei Dynamo sind die Fackeln immer 3 Meter größer als bei anderen Vereinen. Das ist leider medial so. Da muss ich jetzt auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich will ja auch nicht behaupten, dass ich jetzt alles gutheiße, was hier passiert. Aber diese Differenzierung, und da war jetzt letzten Dienstag gerade wieder das Beispiel, das ich gesagt habe, auch mal intern. Leute, nehmt doch mal den Hörer in die Hand und ruft doch mal mich an. Ich bin vor Ort. Ich kann euch vielleicht sagen, wie ich es einschätze, was da passiert ist. Und nicht einfach sagen, ja, war Dynamo, dann wird das schon alles stimmen. Dann hat es eben wieder Randale gegeben. Das ist das, womit ich mich eigentlich tagtäglich auseinandersetzen muss. Was mich auch ärgert, dass ich dann natürlich auch immer, Schlegelbild ist quasi alles eins, aber ich kann das sehr wohl trennen und ich versuche da auch immer und immer wieder, auch wenn es mühsam ist und manchmal auch nicht funktioniert, weil natürlich gibt es dann auch mal Chefs, die sind Chefs und ich eben nicht. Aber zumindest versuche ich dann immer zu sagen, ein bisschen mehr Feingefühl bei gewisser Berichterstattung würde sicherlich auch dem ein oder anderen Medium nicht schaden.
Hast du recht. Uns war es wichtig, dieses Thema heute anzureißen. Für eine vollständige Beurteilung der Ereignisse vom Dienstag ist es noch viel zu früh. Und wir werden dieses Thema in einer der nächsten Sendungen natürlich aufnehmen, uns ausführlicher dem Ganzen widmen. Thorsten Rudolph, dir ganz, ganz vielen Dank, dass du heute Abend zu uns gekommen bist, dass du auch so ein bisschen Einblick gegeben hast in deine Arbeit, in eure Arbeit, die sehr, sehr wichtig ist.
Vielen Dank, herzlichen Dank.
So, und jetzt kommen wir zum Sportlichen und schauen zurück auf ein paar wunderbare, emotionale, ja, aber auch bewegende Bilder, dynamische Bilder des Jahres 2017.
schöne und vor allem viele aktuelle Bilder. Marco, das war schon ziemlich emotional. Zuletzt gab es 3 Siege in Folge. Da konnten wir uns gerade bildhaft davon auch nochmal überzeugen. Ist der Abstiegskampf jetzt erst einmal beendet?
Na, das wäre ein bisschen einfach. Vor 3 Wochen hatte man wirklich ein richtig beschissenes Gefühl. Also ich persönlich auch.
Und ich auch.
Da war so ein bisschen die Hoffnung, bis Weihnachten vielleicht diesen Relegationsplatz irgendwie zu verlassen. Ja, was damals nicht alles komplett schwarz war, darf natürlich jetzt auch nicht wieder alles komplett gelb leuchten. Die 3 Spiele waren super zuletzt, aber wer sich die Tabelle anguckt, sieht einfach, dass nicht viel geschafft ist. Wir haben uns relativ schnell da unten erstmal rausgearbeitet, aber der Weg zurück ist relativ kurz. Deswegen heißt es, am Wochenende möglichst gleich nachzulegen.
Aber tut schon mal gut, nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern, denn das steht schon definitiv fest.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das war so ein kleines Ziel, was ich in meinem Kopf hatte, bitte bis Weihnachten diesen 16. Tabellenplatz zu verlassen, weil das ist schon eine Bürde, die du da wahrscheinlich auch mit in die Vorbereitung nimmst. Und umso besser wäre es natürlich, wenn wir jetzt nochmal ein erfolgreiches Ergebnis am Wochenende erzielen, weil dann hast du einfach ein sehr positives Gefühl, um im Januar neu zu starten.
Das ist richtig. Die Hinrunde der 2. Bundesliga ist zu Ende, Fritz. Dynamo steht auf Platz 8, 23 Punkte auf dem Konto. Welche Note würden Sie denn den ersten 17 Spielern von Dynamo Dresden geben?
Den ersten 17 Spielern oder den
Spielen?
Spielen. Na ja, gut, ich würde sagen 3 plus. Aber das, was der Kapitän gerade sagt, es ging jetzt plötzlich innerhalb von 2 Wochen 8 Plätze rauf. Das bedeutet aber, es kann auch schnell wieder 8 Plätze runtergehen. Das hat er ja nicht so klar gesagt, aber sehr sachlich eingeschätzt. Da sieht man, wie schnell das gehen kann. Ich glaube, jetzt sind es nur noch 3 Punkte auf Union Berlin, oder? Kann das sein?
Ja.
Also ich bin kein Fan, und ich bin kein Fachmann der 2. Liga. Ich muss ehrlich sagen, ich habe immer 1. Liga gemacht. Aber das kann ja noch werden für beide.
Sachte, in Dresden ist man schnell ganz oben und ganz unten.
Aber was mir einfach aufgefallen ist, dass hier relative Ruhe geherrscht hat, trotz dieses vorübergehenden Absturzes. Daran sieht man, die Mannschaft lebt. Es ist eine Mannschaft im ureigensten Sinne. Mit einem Trainer, der hier auch sehr nachhaltig arbeitet und auch von seinen menschlichen Qualitäten viel in die Mannschaft mit einbringt. Sie haben einen super Kapitän. Ich will ihn jetzt gar nicht zu sehr loben, aber wenn man den vor der, wenn man den, wenn man, es hat mir sehr gefallen, dass er nach dem Kaiserslautern-Spiel die Schuld auf sich genommen hat. Kein Blabla, kein Rumreden. Dafür wurde er belohnt im nächsten Spiel. Er macht das 1-0 und kann dann herrlich nach dem Spiel auch sich feiern lassen und natürlich auch ein bisschen die Bremse reinbringen. Jetzt muss er das letzte Spiel mit 5 gelben Karten pausieren. Das ist schon ein anstrengendes Leben, gell?
Ein rauf und runter. Marco, aber Fritz hat es gesagt, die Mannschaft hält zusammen. Pipo Heise hat letzte Woche zu uns gesagt, wir arbeiten als Team wieder zusammen. Kiel war sicherlich der Tiefpunkt, dieses 0-3. Danach habt ihr euch zusammengesetzt. War das eine Haupterkenntnis aus der Ursachenanalyse? Wir müssen wieder mehr zusammenarbeiten, den Teamgeist wieder stärken?
Ja, ich glaube, es war einfach notwendig, sich halt direkt ins Gesicht die Meinung zu sagen. Was ist das Problem? Welches Problem hat jeder Einzelne? Welches haben wir als Mannschaft? Das ist da geschehen. Ne? Dann hast du 2 Wochen dich vorbereitet auf ein Spiel Kaiserslautern, was hier so ein bisschen zugespitzt, sage ich mal, das Entscheidungsspiel irgendwie war in der öffentlichen Wahrnehmung und kriegst da auf einmal vor den Sack. Und das ist so blöd, wie es sich anhört, aber wir haben vorher gesagt, Jungs, egal wie dieses Spiel gegen Lautern ausgeht, danach geht's weiter und genau danach wird's erst entscheidend. Gewinnst du, musst du trotzdem genau da weitermachen, wo du jetzt angefangen hast. Und verlierst du, musst du es erst recht machen. Und das ist der Punkt so ein bisschen. Und das hat mir eigentlich gut gefallen, wie wir das als Mannschaft umgesetzt haben. Da natürlich schön, dass es das in den Spielen auch dann irgendwann wieder gezeigt hat. Weil 3-4 Wochen mit noch mehr Niederlagen hättest du es wahrscheinlich dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Aber so haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt.
Weil ich Pipo Heise gerade erwähnt habe, ich will jetzt auch keinen speziellen Spieler der Hinrunde erwähnen, aber das ist schon ziemlich stark. Das gehört zum Besten der 2. Bundesliga, eure linke Seite da mit Heise und Duljevic.
Ja, das ist Qualität, von der ich nur träumen kann als Spieler.
Ja, so schlecht bist du ja nun auch nicht. Also bist du immer ein Kapitän, mein Lieber.
Naja, also es ist wirklich schon sehr, 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 sehr gute Qualität und für die 2. Liga schon mit die Spitze, gerade auf den Positionen. Trotzdem denke ich, dass beide auf der linken Seite noch ihre Möglichkeiten besser ausschöpfen müssen, um einfach dahin zu gehen, wo sie hingehören.
Also insgesamt muss man ja sagen, dass ich habe mich umgehört, also mit Fachleuten der zweiten Liga gesprochen, aber ich habe mich selber auch nochmal informiert. Ich meine, Dynamo Dresden spielt den besten Fußball in der zweiten Liga. Ja, das steht fest.
Das war jetzt Fishing for Compliment.
Nein, nein. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe mich da auf das Urteil, und hier, der Tim, der weiß das ja ganz genau, ich sehe da keinen hohen Ball, wenn da vorne gespielt wird. Das geht beim Schwäbe los, das ist der beste Torhüter fußballerisch der zweiten Liga, das ist so. Und das geht...
Da gibt es dann schon gar nicht mehr so ganz viel Beifall hier. Also ich finde den Schwäbe, der ist ziemlich gut, also der macht seine Aufgabe ordentlich.
Sag ich ja.
Oder?
Habe ich das nicht gesagt?
Ja, nee, weil hier so ein Grummeln war so leicht.
Wer grummelt denn da? Ich dachte, es sind nur Fans da von Dynamo. Nein, nein, also das habe ich mir jetzt auch angesehen im letzten Spiel. Das ist einfach ein vernünftiges Spiel, und selbst wenn du da mal hinten stehst, merkst du, dass da die Leute die Nerven nicht verlieren und in allererster Linie der Trainer nicht. Aber ich glaube, du kannst das ja am allerbesten. Du bist ja fast immer in der Kabine mit dabei, ne?
Ja, also mittlerweile als nicht mehr jede Woche. Jede Woche klappt das nicht mehr inzwischen, aber das ist schön. Ich würde jetzt einfach mal in quasi bewusst gegensteuern, weil wir internen Journalisten, so die der Dresdner Medien, dann natürlich auch in der Saisonvorbereitung uns schon unsere Gedanken gemacht haben. Und als wir bei der Bild die ganzen Zweitligisten einschätzen mussten, wo sie ankommen, habe ich gesagt, Platz 15. Da haben die mich alle draußen angeguckt, wie, was ist denn mit dir los? Selbst die anderen Kollegen der anderen Vereine. Aber wir haben, und das war, denke ich, auch von Dynamo so ein kleines bisschen gewollt, schon von Anfang an gesagt, guckt euch mal den Kader an, guckt euch mal bitte an, was da an Qualität verloren gegangen ist. Und alles, was dann besser ist als das, was vielleicht sich ganz unten ansiedelt, nehmen wir gerne mit. Und ich denke, das hat noch einen kleinen Vorteil, das ist vielleicht nicht jedem aufgefallen. Aber ich denke, nach dieser Negativserie wäre es möglicherweise, gerade was den Boulevard betrifft, in anderen Stadien, bei anderen Vereinen schon unruhiger geworden. Aber wir hatten tatsächlich, weil wir ein bisschen weiter unten unseren Erwartungshaltung hatten, alle Medien, vielleicht auch ein bisschen länger ausgehalten, ehe wir gesagt haben, Mensch, es gab Kollegen, die gesagt haben, da willst du jetzt nicht mal irgendwann mal drauf fallen? Wie weit sollen das? Wollt ihr einfach absteigen? Nee, man hatte eben auch als Journalist, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber irgendwo das Urvertrauen daran, das, was Ralf Minge und Uwe Neuhaus bis jetzt gemacht haben, hat irgendwie, wenn es drauf ankam, immer funktioniert. Und am Ende ist es genauso passiert, obwohl niemand von uns damit gerechnet hat, dass wir jetzt 3 Punkte mehr haben als vor 2,5 Wochen. Niemand.
Toni, wie siehst du Dynamo? Du durftest ja die Mannschaft am Samstag nun hautnah erleben, deinen Ex-Verein. Ergebnis 1-0, glaube ich, für Dynamo. Wie siehst du die Schwarz-Gelben? Ja.
Ja, aber dass Dynamo einen guten Fußball spielt, das wussten wir vor der Saison auch. Das haben sie auch in den Spielen bewiesen, wo es jetzt vielleicht nicht so gut lief. Der Ball läuft trotzdem immer sehr gut. Habe mich auch mit Uwe mal unterhalten. Da ist ein langer Prozess gewesen. Habe mich auch mit Harti unterhalten. Das geht nicht von heute auf morgen sowas. Und ja, deswegen ist es erstaunlich, dass es jedes Spiel so gut auf den Platz kriegen. Und ja, war auch irgendwie klar, dass sie irgendwann die Kurve kriegen. Ist natürlich ärgerlich, dass sie jetzt im Derby, im Ostderby gegen uns gewonnen haben. Aber ja, aber in dem Spiel haben wir auch einiges vermissen lassen, wie die letzten Wochen schon zuvor auch.
Zur Union kommen wir dann definitiv später. Tim hat es gerade gesagt, er hat gemeint, naja gut, die Medien haben jetzt noch nicht so die ganz großen Ausschläge gebracht. Ich fand es bei den Fans war es schon gewaltig, was die Ausschläge betrifft. Also speziell nach der Niederlage gegen Kaiserslautern schimpften die Fans in den sozialen Netzwerken, ich habe mir das mal rausgegriffen, charakterloser Haufen, falsche Taktik, Kanonenfutter, Lappenverein, schwarz-gelbe Lachnummer. Und jetzt, 3 Wochen später, würden euch die meisten Fans mit einer beheizten Sänfte von Meißen bis nach Pirna tragen. Also die Ausschläge sind hier schon relativ gewaltig.
Ja, also die aus Dresden kommen oder hier das ein paar Jahre verfolgen, die kennen das. Es ist aber auch allgemein, wie du es jetzt hier gerade vorliest, ein bisschen ein gesellschaftliches Problem. Du sagst gerade Zitate im Internet, Facebook. Du darfst dir das nicht zu Gemüte führen. Ich würde gerne die Jungs jetzt, die das geschrieben haben, hier sitzen haben und die sollen mir ins Gesicht sagen, Gurkentruppe, charakterloser Haufen. Es geht mir ein bisschen auf den Keks und da du nicht die Möglichkeit hast, mit jedem Einzelnen sowas auszuwerten, ist es am besten, sowas zu ignorieren als Spieler, muss man einfach sagen, weil das bringt dich nicht weiter.
Das ist ja bei uns, bei den Reportern genau das Gleiche. Wenn die da hier sitzen würden, früher, als es noch kein soziales Netzwerk gab, wenn ich Briefe bekommen habe, habe ich mit denen telefoniert. Die waren so begeistert, dass ich überhaupt angerufen habe. Die waren lammfromm. Ja, das habe ich ja nicht so gemeint. Und ja, wissen Sie, aber und Sie sind ja Bayern-Fan und hin und her. Und am Ende sind wir fast als Freunde auseinandergegangen. Du hast vollkommen recht. Am besten ist es, wenn du auf Twitter, so wie ich auf Twitter und Facebook gar nicht bist, da ersparst du dir viel Ungutes.
Jetzt aber Stichwort emotionale Ausschläge. Weil so ein Beispiel gibt es ja aktuell im deutschen Fußball. Emotionale Ausschläge, das ist hier ähnlich wie in Köln. Und in Köln lief es 4 Jahre hervorragend. Die sind von der 2. Liga in den Europacup gestiegen. Jetzt läuft es gar nicht, sind Tabellenletzter. Und innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ist das sportliche Erfolgsduo Schmadtke und Stöger nicht mehr an Bord. Sind gegangen oder gegangen worden. Das sind natürlich bedenkliche Züge, wenn man das dann hier auf den Nenner hier in Dresden bringen würde. Also da ist es wirklich gut, dass es hier relativ ruhig geblieben ist.
Ja, also habe ich ja vorher gesagt, Minge und Neuhaus, das, und du bestätigst das, ist ein festes Team. Und selbst wenn du eine Lücke als Bildkorrespondent suchen würdest, du würdest sie nicht finden. Du kämst gar nicht rein.
Ja, bei den beiden wirklich in der Tat schwierig.
Aber bei Schmadtke und Stöger, also Jörg Schmadtke kenne ich sehr gut, der war ein Jahr Assistent bei mir, ja, als er noch nicht im Fußballtrainergeschäft war. Ist ein schwieriger Mensch. Aber wir waren bis zuletzt der Meinung, dass das eine Einheit ist. Ähnlich wie hier Neuhaus, Minge, Schmadtke und Stöger. Aber selbst die Bild-Zeitung hat es nicht gewagt zu schreiben, dass das schon seit einem Jahr gar nicht mehr gut ging. Die beiden haben das kaschiert und in der Öffentlichkeit und vor den Kameras war das alles gut und schön. Und deshalb ist es auch zu erklären, dass nach dem Abschied von Jörg Schmadtke gar kein Telefongespräch mehr mit Stöger und Schmadtke stattgefunden hat. Also im Nachhinein hat man erfahren, dass da schon vieles im Argen lag, lange Zeit. Insgesamt sprichst du darauf an, dass zu viele Trainer rausfliegen im Moment.
Und darauf kommen wir dann auch definitiv noch zu sprechen. Da hat es ja in der letzten
Woche...
Ich will noch mal schön auf den Zusammenhalt kommen. Denn ich finde, das ist bei einem Verein, dem es gerade nicht so gut geht, ganz, ganz wichtig, dass wirklich alle zusammenhalten. Nicht nur in der Mannschaft, auch das Ganze drumherum. Und ich finde, da hat Stefan Lehmann, der Capo von Dynamo, bei seinem Abschied nach dem Derby-Sieg, glaube ich, die treffenden Worte gefunden.
Ja,
ist Zusammenhalt ganz, ganz wichtig für die DNA eines so emotionalen Vereins, auch nicht gleich beim ersten Sturm verrückt zu werden?
Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist natürlich nicht so einfach umzusetzen. Ich glaube, man hat sich in den letzten Jahren, gerade Trainer, Ralf, auch wir als Mannschaft, einige Spieler sind ja schon ein bisschen länger da, einen gewissen Kredit aufgebaut, den wir dieses Jahr dann aber so Stück für Stück verspielt haben. Und irgendwann kommt ein Punkt, da kannst du das nicht mehr reden, sondern musst du es als, ich sag mal, als Mannschaft, die irgendwo im Zentrum dieses ganzen Vereins steht, auch vorleben. Und das war ein Punkt, das habe ich, glaube ich, mal bei der Mitgliederversammlung angesprochen gehabt. Du brauchst den Fans nicht Vorschriften zu machen, wie sie dich zu unterstützen haben. Du auf dem Platz musst es vorleben und dann wird dieser Zusammenhalt möglich sein. Und das war der Weg jetzt. Und deswegen war es für Lemi natürlich auch eine perfekte Gelegenheit, darauf nochmal hinzuweisen. Wir hatten gerade 2 Spiele gewonnen und in diesem Rahmen funktioniert das Ganze wieder und dann macht es sich stark.
Wer ist ein Nachfolger?
Gibt's? Es gibt einen, Sub heißt er und ist der neue Capo. Also es gibt auf jeden Fall einen würdigen Nachfolger für Lebi. Der ist gefunden. Er tritt natürlich in große Fußstapfen.
Er muss sich erst beweisen.
Ja,
das bewähren. Ist
so. Bewähren. Aber ihr habt Lebi einen schönen Abschied natürlich beschert mit dem 4:0.
Ja, das war super. Die ganze Woche vorher war er ja bei uns in der Kabine. Das ist ja dann auch irgendwie rausgekommen.
Wie wohl?
Ja, da muss ich jegliche Schuld von mir weisen. Also
verteidige
dich. Das hat er so wunderbar gemacht, der Janik Müller. Also das kann er nicht mal wieder lassen. Das wäre berufsschädigend.
Der Henry hat nicht alle eingewiesen anscheinend.
Aber du siehst ja auch in Dortmund zum Beispiel, ja, das hat ja Tradition, ja, die Kurve dort mit 25.000. Aber irgendwann haben auch die Nerven verloren. Also da gibt es natürlich schon sehr viel Kredit für eine Mannschaft. Und wenn du seinen Kollegen Schmelzer vor den Sky-Mikrofonen oder vor den Mikrofonen gehört hast, der war ja auch vollkommen desolat. Der wusste gar nicht mehr, was er sagen soll. Und wenn eine Mannschaft in Dortmund, eine Heimmannschaft vor die Südkurve tritt und wird ausgepfiffen, du, da wackelt die Hose. Donnerwetter.
Also die wackelt aber auch, wenn sich der K-Block auspfeift. Das kann ich.
Ja,
das ist ähnlich.
Da muss ich mal wieder kommen.
So weit ist es ja nicht gekommen. Ich will noch ein Wort zu Lemi verlieren. Toni, du kennst ihn auch richtig gut und hast nach dem Bekanntwerden seines Abschieds bei Twitter geschrieben: Ein sympathischer Mann verlässt die Bühne bzw. das Stadion. Familie geht vor. Also irgendwie hat schon ein Stück Dynamo da die große Fußballbühne verlassen.
Ja, auf jeden Fall. Also Lemi ist mir auch immer sehr sympathisch gewesen, auch nach meiner Bekanntgabe, dass ich zur Union Berlin wechsle. Hat er mir auch viel Glück gewünscht, auch offiziell über den YouTube-Account. Und ja, deswegen ist er mir immer so positiv in Erinnerung geblieben. Was er alles im Stadion abreißen kann von der Stimmung her, das bekommt man ja Woche für Woche mit oder hat man mitbekommen. Und ja, deswegen habe ich auch bei Twitter so gepostet. Ich lege da auch, habe ja kein Blatt auf dem Mund, deswegen einfach frei von der Leber weg.
Das soll so weiterbleiben, Toni. Das ist richtig so.
Ja, und deswegen wollte ich da auch nochmal Danke sagen.
Ich denke, das kommt an bei Lemi und man kann ihm da wirklich danken für eine tolle Arbeit in den letzten Jahren.
Jetzt vielleicht ganz kurz noch mal eine Sache. Also Lemi unbestritten als Stimmungsmacher, als jemand, der den K-Block im Griff hat. Aber ich glaube auch ganz, ganz wichtig war für den Verein, dass es jemand war, der ein Bindeglied war zwischen den Fans, zwischen den Ultras und dem Verein und der Mannschaft. Ich denke, das ist heutzutage nicht zu unterschätzen, weil du natürlich irgendwo auch diese Fanszene ein bisschen nicht irgendwie gängeln musst, aber du musst eine Interaktion haben, du musst miteinander kommunizieren können. Und deswegen kann ich mir eigentlich nur wünschen, dass sein Nachfolger auch diesen Weg, was das betrifft, weitergeht, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel auch dazu, dass es in dem Stadion und sicherlich auch bundesweit, wenn Dynamo auf Reise ist, möglichst ruhig bleibt, weil am Ende haben wir alle was davon, dass also im Prinzip geschwärmt wird über die Stimmung und nicht über irgendwelche Randale.
So sieht das aus, Tim. Also Derby-Sieg, Lemi-Abschied, das waren Highlights. Wir haben die Dynamo-Spieler noch zu weiteren Highlights im Jahr 2017 befragt.
Mein Highlight. Ich würde einfach sagen, dass ich gesund bleiben durfte in dem Jahr. Das ist für mich das Wichtigste. Ich denke, das ist das Schlimmste, wenn man durch irgendwas ausgebremst ist, Verletzungen, 3 Monate, ein halbes Jahr zugucken muss. Deswegen bin ich darüber sehr zufrieden und würde sagen, das ist mein Highlight gewesen.
Ich denke, letzte Woche das 4-0 gegen Aue ist natürlich schon ein Highlight gewesen, ja.
Ja, ich glaube einfach, dass wir aus dieser schweren Situation rausgekommen sind. Wirklich mit diesen 3 richtig guten Spielen, muss ich sagen, auf diese Leistung kann man einfach nur stolz sein.
Ja, das ist echt eine gute Frage. Mein Highlight 2017 würde ich gar kein einzelnes rauspicken. Das waren sehr, sehr viele Dinge, zum Beispiel auch das Spiel in Stuttgart, wo wir zwar noch 3-3 spielen, aber vor 60.000 Zuschauern war schon was Besonderes, dort zu spielen. Am Ende sind es viele kleine Dinge, die das Ganze besonders gemacht haben. Und am Ende des Jahres werde ich wahrscheinlich auch mal mit einem Lächeln zurückblicken.
Marco, was ich mich jetzt gefragt habe beim Betrachten der Bilder, diese wunderbare Gardine, diese weiße Gardine im Hintergrund, ich suche noch ein Weihnachtsgeschäft, Schenk, wo kann man die kaufen?
Ich musste Diddy fragen.
Was war dein Highlight 2017?
Ja, ich glaube, das Spiel gegen Aue war natürlich was ganz Besonderes für uns alle. Sowohl in Aue, letztes Jahr in der Rückrunde, nach so und so vielen Jahren endlich mal wieder gewonnen, als auch jetzt das Spiel zu Hause, wo auch wieder ganz viel Ballast abgeworfen wurde. Die ganze Situation ringsherum hat das zu einem ganz speziellen Spiel gemacht für mich.
Wobei, Tim, was auffällt, ist die Heimschwäche von Dynamo. Im gesamten Jahr 2017 gab es insgesamt nur 4 Heimsiege. Das ist ein bisschen wenig.
Ja, das mag möglicherweise auch damit zusammenhängen, dass natürlich die Drucksituation auf der Mannschaft, so sehr sie es gern möchte, gerade zu Hause unter den Fans oder im ausverkauften Haus was zu bieten, dass das vielleicht dann eben auch mal zum Druck werden kann, zu wissen, ganz genau, wenn es hier nicht funktioniert, dann ist erst recht, sage ich mal, die Hölle los, weil die natürlich alle sagen, auswärts, okay, dann ist vielleicht noch nicht das ganze Stadion, was dann enttäuscht ist und was tobt. Aber dieser Hype, dieser unbedingte Wille, diese bedingungslose Unterstützung von den Fans kann durchaus auch lähmend wirken, vor allem dann, wenn mal so ein Negativerlebnis kommt. Und wir haben es ja nur schon oft genug erlebt, diese Situation, dass wir dann plötzlich in den letzten 10 Minuten eigentlich schon fast drauf gewartet haben, na, wann fällt es denn nur endlich wieder das so? Und es fiel dann tatsächlich. Und ja, das ist manchmal schwierig. Harte wird mir das bestätigen können, aus diesem Teufelskreis wieder rauszukommen. Am Ende, das hat auch der Trainer jetzt gesagt, geht das nur über ein Erfolgserlebnis. Dass du nämlich nicht mehr drüber nachdenkst, sondern weißt, wir haben es drauf, wir haben es die letzten 2, 3 Spiele gezeigt. Also fängt das im Kopf, denke ich, schon an.
Die Heimbilanz auszubauen oder aufzupolieren 2018 ist sicherlich ein großes Ziel. Immerhin habt ihr in der Rückrunde noch 9 Heimspiele.
Ja, das muss auf jeden Fall der Fall sein. Wie Tim das eben schon gesagt hat, so ein bisschen ist da was dran. In den ersten Heimspielen natürlich nicht, aber wenn du das 3., 4. nicht gewonnen hast, dann irgendwo unten reinrutscht und läuft das Spiel nicht so zu Hause, dann wirst du vielleicht unsicher. Das kann man dann auch nicht wegreden. Und das war dann auch ein gewisser Ballast, den wir hoffentlich jetzt über Bord geworfen haben, weil eine größere Waffe kann es da eigentlich nicht geben als 30.000 Leute jedes Wochenende zu Hause. Und das ist die Pflicht als Mannschaft, diese Leute zu emotionalisieren und zu begeistern für das Spiel, dass sie auf deiner Seite stehen, dass sie dich pushen. Und das haben wir letztes Jahr vor allem in der Hinrunde hinbekommen, in der Rückrunde nicht mehr. Deswegen ist die Bilanz dieses Jahr noch nicht so dolle. Aber da werden wir im nächsten Jahr wieder anknüpfen, dass es besser wird.
Tim, wo muss sich der Verein in der Winterpause verstärken? Verpflichtungen, Neuverpflichtungen in der Winterpause sind ja nicht ganz einfach. Da hat Dynamo ja ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Ich sage mal so, eine Neuverpflichtung in Anführungszeichen steht ja schon fast fest. Das ist Pascal Destroth, der hoffentlich dann möglichst zügig in der Rückrunde wieder zurückkommt. Obwohl man sagen muss, dass in Anbetracht der Tatsache, was letzten Endes gelaufen ist an Abgängen, wir haben es ja vorhin schon uns unterhalten, muss man auch mal ganz klar sagen, dass die da sind, schon, denke ich, also ja, nicht alles andere als Fallobst bezeichnet werden können. Auch Lukas Röser, wenn man sieht, was der jetzt für eine Entwicklung genommen hat, muss ich wirklich sagen, für einen Drittligaspieler, der vom Dorf gekommen ist, das darf man ja auch nicht vergessen. Also Hut ab, das ist alles andere als schlecht. Und wo man sicherlich noch was tun muss, ich glaube, da besteht inzwischen auch Einigkeit, das wird auch passieren, ist die Innenverteidigung, ohne die jetzige schlecht reden zu wollen. Ganz im Gegenteil, Ballas und Müller, das passt ja, das ist ja Wahnsinn.
Aber wenn da einer
mal ein einziger ausfällt, wird's kacke.
Richtig, also.
Wie lange braucht der Konter noch?
Der Konter wird in dieser Saison nicht mehr spielen.
Ja, da brauchst du noch einen.
Da brauchst du noch einen, ja, definitiv.
Den Leistner vielleicht.
Ach Toni, dann ziehen wir das jetzt vor. Also hatte ich viel, viel später geplant, dich mal zu fragen. So Karriereende irgendwann nochmal in Dresden. Clara muss doch Sächsisch lernen. Deine Tochter.
Ja, ich denke, meine Tochter, die lernt genug Sächsisch durch meine Frau und mich. Ja, oder durch meine Schwägerin. Also, ich habe jetzt einen Vertrag bei Union Berlin, bin da absolut glücklich.
Bis Sommer habe ich gehört.
Bis Sommer. Also, bis Sommer solltet ihr nicht aufsteigen, läuft der erstmal im Sommer aus. Nee, mal Butter bei die Fische. Bundesliga, England, hast ja irgendwie eine Affinität zum englischen Fußball, oder?
Ja, also wer die Printmedien verfolgt hat im Sommer, der hat natürlich gesehen, dass ich nach England wollte. Ich habe auch den Präsidenten darum gebeten. Der Präsident hat aber Nein gesagt. Ihm waren die 3,5 Millionen zu wenig. Er wollte unbedingt aufsteigen. Dieses Ziel verfolge ich mit der Mannschaft jetzt absolut. Klappt zurzeit jetzt nicht so rosig, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir zittern uns gerade so ein bisschen in die Winterpause, aber am Wochenende wollen wir nochmal, oder beziehungsweise am Freitag wollen wir nochmal 3 Punkte holen.
Ja, so weit seid ihr ja nicht weg, oder? Ihr seid ja immer noch Vierter, das ist das eigentliche Phänomen, dass ihr trotz der Situation immer noch Vierter seid. Auch wenn es schon 5, 6, 7 Punkte sind,
aber
ganz nach vorne.
Ich glaube, es ist nur so, weil andere Vereine genauso rumzittern oder wahrscheinlich gerade nicht so die Lust haben, aufzusteigen. Also da setzt sich keiner wirklich ab. Und ja, da hat jeder mal eine Serie dabei, wo 3, 4 Spiele nicht gewonnen werden.
Das ist wirklich so. Also alles eng beieinander zwischen Platz 4 Union und St. Pauli liegen da gerade mal
5 Punkte. Also so eng war die zweite Bundesliga noch nie.
Na, ich habe dir ja gesagt, das geht schnell rauf, das sehen wir hier bei Dynamo und das kann dann auch schnell wieder runtergehen. Aber ich habe gestern mit Uwe Neuhaus nochmal gesprochen, sage ich, warum seid ihr in diese Schwäche gekommen? Sagt er, du, wir konnten unsere Vorbereitung gar nicht so machen, wie wir wollten. Er war verletzt, der Hauptmann war verletzt, der Gonter hat, glaube ich, ein Spiel gemacht oder 4. Der Testrotor-Inspektor, du hast quasi deine 4...
Gleich im ersten Spiel.
Du hast deine 4 Offensiven verloren, die 3 vom letzten Jahr, plus den Testrot. Also das musst du erst mal hinkriegen. Er hat es gerade erklärt, dass der ein oder andere sich da gut eingefunden hat. Beim Lappa, okay, wird man sehen, Bundesliga-Erfahrung. Also das muss man schon mit ins Kalkül ziehen. Und insofern ist das schon auch erklärlich, dass die Mannschaft trotzdem jetzt wieder nach vorne gekommen ist, weil eben die Mechanismen stimmen und weil die richtigen Leute dort arbeiten. Aber als Erklärung nochmal, warum das jetzt so eine Sinuskurve quasi hat, wollte ich das nochmal sagen.
Tim, nochmal auf die enge, knappe zweite Bundesliga zurückzukommen. Das sind Mannschaften aktuell im Abstiegskampf, die, glaube ich, damit nicht gerechnet haben. St. Pauli, vor allem auch Darmstadt.
Ja, alle beide haben ja eigentlich top angefangen. Ne? Die standen ja lange Zeit oben und sind regelrecht durchgereicht worden. Deswegen kann ich eigentlich euch nur wünschen, Toni, dass euch das erspart bleibt. Vielleicht ist es genau die Winterpause, die euch davor bewahrt. Und ich wage sogar zu behaupten, es wird am Ende Vereine treffen, die träumen jetzt noch nicht davon, da unten zu stehen, vielleicht aber umgekehrt auch oben zu stehen. Ich meine, dass Kiel oben steht, da kann vielleicht Harti dann auch eher was dazu sagen. Du vielleicht auch, Toni. Ist das jetzt, weil die überragenden Fußballspiele, oder hatten die einfach Schwein, dass die diese Delle bis jetzt noch nicht durchschritten hatten, ähnlich wie ihr im Aufstiegsjahr, weil da erstmal vieles von alleine läuft. Aber ich müsste mich sehr wundern, wenn die am Ende da oben stehen.
Also da will ich gleich ganz kurz was dazu sagen. Einer hat das nämlich vorhergesehen mit Holstein Kiel. Die sind Herbstmeister geworden. Und hören wir mal rein, was hier einer aus dem Podium im Sommer gesagt hat. Siehst du jemanden, der so aus dem Hinterhalt, den man vielleicht jetzt noch gar nicht auf der Rechnung hat, wobei, dann wäre es kein Geheimfavorit.
Ja, das ist immer so schwer einzuschätzen. Ich habe so ein Problem mit Holstein Kiel. Ich habe da jahrelang gespielt in der Regionalliga, damals noch mit Halle. Und es ist ganz eklig, dort zu spielen. Und ich glaube, das wird für die Liga, für jede Mannschaft, die dort anreisen muss, nicht so einfach. Deswegen bin ich mal gespannt, wie Kiel sich schlägt.
Hellseher. Marco, kannst du mir mal ganz kurz die Lottozahlen vom Samstag verraten?
Nee, die behalte ich immer.
Aber fühlst du dich mit Holstein Kiel bestätigt?
Ja, also zum einen dahingehend, ich kenne Kiel seit Jahren aus der Regionalliga, dritten Liga. Es ist wirklich unangenehm, dort zu spielen. Dort ist immer nass, dort ist immer Wind, dort ist immer der Platz tief. So, und dann habe ich in den letzten Jahren auch verfolgt, dass sie sich sehr gut verstärkt haben mit Spielern, die irgendwo gescheitert sind, aber ein Riesenpotenzial haben. Und anscheinend haben sie einen Trainer, der das schafft, dieses Potenzial abzurufen. Und das hat man gesehen gegen uns, bevor wir nach Kiel gereist sind, hatte man schon einen riesen Respekt vor dieser Mannschaft. Das nimmt man außen anders wahr, aber als Spieler, wenn du dich mit deinem Gegner beschäftigst, weißt du, was da auf dich zukommt. Und
das ist vielleicht so ein bisschen wie Dirk Schuster mit Darmstadt damals, ja? Spieler, die es irgendwo nicht geschafft haben, und die hat er dann zusammengebunden zu einer wunderbaren Einheit, die sich noch mal präsentieren wollten. Geht das in die Richtung?
Ja, genau. Du brauchst dann halt auch das Leittier, ne? Was es schafft, diese Spieler in eine Richtung zu bringen, weil ja, das haben viele andere Trainer nicht geschafft.
Der Anfang ist ja sehr, sehr beliebt im Moment.
In Köln soll er im Gespräch sein?
In Köln war er im Gespräch und das werden auch andere vielleicht auch kommen. Ne?
Ja,
aber ich glaube auch gefühlsmäßig, dass sie es möglicherweise nicht durchhalten. Auch wenn der Platz immer tief bleibt.
Wobei, Fritz, in den letzten 10 Jahren hat es immer der Herbstmeister geschafft, aufzusteigen. Einzige Ausnahme 2010, 2011, Erzgebirge Aue. Die wurden dann am Ende nur 5. Warum erwähne ich das jetzt nochmal besonders? Egal. Schafft Kiel den Durchmarsch?
Vielleicht doch. Ich denke jetzt in dem Moment spontan an Otto Rehagel 1997 mit Kaiserslautern, also in der Bundesliga allerdings, zur deutschen Meisterschaft. Also da sagt man, sowas wird es nie mehr geben, aber in der zweiten Liga, ja, okay, vielleicht.
Wen habt ihr sonst noch auf der Rechnung?
Ich würde gerne noch was zu Kiel sagen. Also,
deine Erfahrung zu Kiel, du hast ja auch ein schönes Spiel gleich am Anfang der Saison gehabt mit Holstein Kiel, ne?
Ja, da haben sie uns noch belächelt, dass wir 3 Gegentore bekommen haben, aber wir waren
jetzt lacht keiner mehr.
Wir waren eine der wenigen Mannschaften, die gewonnen haben, ja. Ah, danke. ja, aber ich denke, in der Rückrunde wird es definitiv schwieriger. Jeder Spieler denkt über seine Zukunft nach. Der ein oder andere denkt wahrscheinlich jetzt schon im Winter über einen Wechsel. Und wenn das alles erstmal anfängt, im Kopf anfängt zu grübeln, dann weiß ich nicht mehr, ob die Tore so fallen, wie sie fallen. Weil da waren schon einige Traumtore dabei mit Pfosten, dann steht das Spiel am Abseits, aber das Tor zählt trotzdem.
Und ja, ich weiß nicht, ob das Glück das ganze Jahr auf Kiel seiner Seite ist, aber man muss sagen, sie spielen schöneren Fußball als Darmstadt unter Dirk Schuster damals, ja.
Marco,
du hast das ja ist okay. die
hellseherischen
Kräfte. Akzeptiere ich.
Ich glaube, entscheidend wird sein, ob sich die Stammmannschaft, die sich über die ganze Hinrunde eigentlich so gehalten hat, ob die von Verletzungen frei bleiben und halt, wie Toni es schon angesprochen hat, auf dem Kopf klar bleiben. Ich glaube, das ist nicht so einfach.
Und andere Kandidaten?
Ich denke, Nürnberg ist gut. Mhm. Die haben aus dem Nachwuchs Spieler hochgezogen, die wirklich auf einmal eine richtig gute Qualität aufs Spielfeld zaubern. Und danach gibt es Mannschaften wie Ingolstadt, Union, die ich eigentlich schon eher jetzt da oben gesehen habe, die natürlich jetzt einen gewissen Abstand haben, aber da ich allen drei Mannschaften, die im Moment oben sind, auch zutraue, dass sie einbrechen, kann ich mir vorstellen, dass es ein, zwei Mannschaften noch trifft, die im Moment vielleicht weit weg sind von den Aufstiegsplätzen.
Toni, was ist mit euch? Ihr seid aktuell Tabellen Vierter, 5 Zähler Rückstand, habt aus den letzten 4 Spielen aber nur ein mageres Pünktchen geholt. Aber Experten sagen, ihr habt vom Namen her, vom Spielerkader, mit dem besten Kader.
Ja, dass wir Qualität haben, das haben wir in einigen Spielen auch bewiesen, aber wir kriegen es eben nicht konstant auf den Platz jetzt in der Saison, vor allem die letzten Spiele. Und ja, dann ist immer die Frage nach der Ursachensuche oder Ursachenfindung. Und ja, das haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, woran es zurzeit liegt. Und ja, das heißt jetzt das Spiel Ingolstadt noch positiv bestreiten und danach kann losgesucht werden.
Gut, aber bei Union Berlin musst du erst einmal schauen, wie das mit nach dem Trainerwechsel überhaupt
ist. Das wollte ich gerade fragen. Ist ja ungewöhnlich für einen Tabellenvierten, den Trainer zu feuern. Letzten Montag,
also,
oder?
Ich bin da
waren Sie überrascht?
Ja, ich bin sehr überrascht. Also es gibt die tollsten Sachen mittlerweile. Also selbst als Vierter wirst du entlassen. Von außen würde ich sagen, die Verantwortlichen haben die Nerven verloren. Aber ich bin jemand, der gerne auch die Perspektive verändert und auch einen anderen Blickwinkel drauf legt. Also der Toni würde mir oder würde uns vielleicht ein bisschen mehr sagen können, was er aber nicht sagen will wahrscheinlich. Die Frage ist natürlich, wie sieht es in der Mannschaft aus? Das ist ja immer die Frage. Wir versuchen ja immer aus der Halbdistanz das zu beobachten und zu beurteilen und spekulieren natürlich sehr viel. Da musst du in der Kabine dabei sein. Da musst du auf dem Platz stehen. Da musst du in der Früh die Jungs sehen, wenn sie zum Frühstück kommen. Wie groß oder wie klein sind die Augen? Das sind diese kleinen Dinge. Wo sind die Grüppchenbildungen? Ich weiß nicht. Hat Jens Keller die Mannschaft verloren?
Das würde ich so nicht sagen. Also wir als Team haben uns für ihn stark gemacht. Nachdem der Trainer in die Kabine gekommen ist und uns das mitgeteilt hat, sind wir zur Vereinsführung gegangen und wollten reden, weil wir gerne als Mannschaft mit dem Trainer weitergearbeitet hätten. Ja, wir sind alle Angestellte des Vereins und haben die Entscheidung zu akzeptieren, wie alles so gekommen ist. Es wurden einige Fragen beantwortet, einige sind offen geblieben, aber das rein aufs Sportliche zu beziehen, ist auf Platz 4 zu dem Zeitpunkt relativ schwierig.
Also das ist ja ähnlich wie bei Tuchel gewesen in Dortmund, nicht? Pokalsieger, dritter Platz, Champions League qualifiziert.
Wobei es da extreme atmosphärische Störungen gegeben hat.
Eben, das wusste man, das wurde nach außen getragen, aber man wusste nicht genau, was wirklich los war. Deswegen habe ich jetzt erstmal gefragt, gab es Probleme mit Jens Keller? Ihr habt ja einen sehr guten Co-Trainer auch gehabt.
Und bei dem hat er sich auch in den sozialen Netzwerken bedankt. Das macht man ja nicht einfach so, sondern da muss das Verhältnis ja gestimmt haben.
Ja, also man kann ja sagen, Union war vor Jens Keller ein bisschen eine graue Maus, aber er hat den Verein wahrscheinlich auch mit dem Pokalspiel, was wir gegen Dortmund relativ gut bestritten haben, wo wir im Elfmeterschießen rausgeflogen sind, hat er nach oben gepusht. Wir hatten eine enorme Aufmerksamkeit von den Medien, von Printmedien, vom Fernsehen. Ich glaube, es war lange kein Fußballtrainer mehr im Frühstücksfernsehen beim Sat.1. Und ja, deswegen kann er so schlechte Arbeit nicht geleistet haben.
Und vielleicht war er zu oft.
Der Zweitligatrainer im Jahr 2017.
Was macht denn André Hofschneider? Der ja jetzt der Nachfolger ist, der André Hofschneider. Was macht denn der, das ist eine beliebte Journalistenfrage, anders, außer dass er auf einem Trainingsplatz kurze Hosen trägt?
Ja, ist ja sein Markenzeichen, die kurze Hose. Was macht er anders? Erstmal macht er nicht so viel anders, weil er die ganzen Strukturen erstmal nicht so zerstören will. Sind ja immerhin, waren ja mit dem Dynamo-Spiel, waren es 2 Spiele bis zur Winterpause. Ich denke, dass in der Winterpause der absolute Reset-Knopf gedrückt wird und dass wir uns dann alle nochmal neu sortieren müssen, was auch wichtig ist, weil irgendwas ist schiefgelaufen. Wir haben uns das alle anders vorgestellt. Und ja, aber ich kann nur von mir aus sagen, ich denke nicht, dass es am Trainer lag, sondern im Endeffekt zählt immer nur das Spiel am Wochenende und das kann nur die Mannschaft beeinflussen. Also sind nur wir daran schuld.
Das ist für mich aber ein Fall, den ich bis jetzt selten gehört habe, dass nach einer Trainerentlassung offensichtlich Teile der Mannschaft versucht haben, da zum Präsidium zu gehen und zu sagen, Leute, ist das denn unbedingt das Richtige? Nur frage ich mich, hätte dann nicht die Vereinsführung vielleicht mal vorher zu euch kommen sollen und vorfühlen? Was sagten ihr dazu? Ich glaube, das ist genau das Problem, weswegen es bei Dynamo so gut funktioniert, weil ein Ralf Minge weiß ganz genau, wie der Status quo ist in der Mannschaft. Der weiß, was abläuft. Da werden, ich will nicht sagen täglich, aber wöchentlich findet da eine Kommunikation statt. Und mich wundert es einfach, dass so ein Schritt nicht andersrum vorher kommt, um herauszukriegen, sollten wir das machen oder nicht? Weil letzten Endes seid ja ihr diejenigen, die das umsetzen müssen.
Also du hast gesagt, es wurden einige wenige Fragen beantwortet und viele Fragen nicht. Aber die wesentliche Frage war doch sicherlich, warum muss Keller gehen? Was wurde euch da geantwortet?
Es hat rein sportliche Gründe gehabt. Wie gesagt, auf Platz 4 ist das immer ein bisschen schwer zu akzeptieren. Aber wir haben die Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Das heißt, neuer Trainer ist für viele Spieler auch eine neue Chance, die jetzt vielleicht unter Jens Keller hinten dran standen. Aber wie gesagt, der Großteil der Mannschaft wollte schon gern mit Jens Keller weiterarbeiten.
Aber Marco, das war überhaupt eine stürmische letzte Woche. Müssen ja gleich drei Trainer gehen. Jens Keller haben wir gerade schon erwähnt. Olaf Janssen, Thorsten Frings. In dieser Hinrunde haben 8 Vereine schon reagiert in der zweiten Liga. Also diese Liga ist schon relativ nervös, habe ich den Eindruck.
Ja, hängt natürlich damit zusammen, dass bis Platz 5, 6 alle mit irgendwie ein bisschen im Abstiegskampf sind. Da hat jeder Angst. Und dass keine klaren Favoriten vor der Saison waren und jeder sich wahrscheinlich so ein bisschen erhofft hat, vielleicht oben dabei zu sein und seine Chance nutzen will. Und jetzt das Gefühl hat, vielleicht sinken die Chancen und jetzt versuchen wir nochmal alles über den Haufen zu werfen, weil vielleicht ist es dieses Jahr so leicht, wie es in den letzten Jahren nicht war, aufzusteigen.
Also siehst du, wie groß der Druck insgesamt in diesem Fußballgeschäft geworden ist, in dem es so unendlich viel Geld zu verdienen und auch zu verlieren gibt. Und so eine Mannschaft wie Darmstadt, die dann plötzlich in die dritte Liga runter muss, das ist ein gewaltiger Unterschied, vielleicht noch größer als von der ersten in die zweite runter. Und wie gesagt, das ist alles fließend in dieser zweiten Liga. Ja? Also einige haben die Ambition hochzukommen, das sind 4, 5. Und die anderen haben Angst, dass sie runter müssen. Und da verlieren dann Leute, die an der Spitze von solchen Clubs stehen, eben auch schnell mal die Nerven, weil sie auch zum Teil gar nicht aus dem Fußball kommen. Das ist das, was ich sehr vermisse. Ja, das sind oft Leute aus der Wirtschaft, die dort großartig funktioniert haben. Aber im Fußball jetzt, du weißt das, da muss man schnüffeln. Da muss man einen ganz besonderen Sinn dafür haben und muss fühlen können. So wie du, Junge.
Aber Tim, ganz kurz, vielleicht liegt es auch möglicherweise daran, dass wir ein Überangebot an guten deutschen Trainer haben. Marc Kosicke, der Berater von Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann, hat zuletzt behauptet, deshalb würden die Trainer so schnell ausgetauscht werden, weil eben zu viele gute Trainer da wären.
Ich weiß nicht, ob es ein Überangebot an guten Trainern gibt. Es gibt sicherlich ein Überangebot an Trainern und es ist auffällig, dass wer einmal in diesem Trainerkarussell drin ist, der schafft es irgendwie, früher oder später dann doch wieder reinzukommen. Also ich hätte nicht erwartet, dass der Kollege aus Köln innerhalb von einer Woche so schnell die Fronten wechselt. Und er glaube ich auch nicht. Er hat sich, so wie ich das gehört habe, hat er sich nach dem ersten Anruf von Herrn Watzke ein bisschen verarscht gefühlt. Er hat gefragt, Leute, ich bin der Drei-Punkte-Stöger. Meint ihr, wolltet ihr jetzt wirklich mich anrufen? Also das ist, da zweifle ich dann wirklich immer am Sachverstand und auch an der Langfristigkeit, solche Dinge zu entscheiden. Ich bin viel zu weit weg davon, aber wie das vonstatten geht, das ist mir ein Rätsel.
Aber da siehst du, wie groß die Not ist, nicht? Also sie wollten sich mit Bosch in die Winterpause retten. Das war nicht möglich nach der Niederlage gegen Werder Bremen. Da hast du gesehen, die Mannschaft funktioniert nicht mehr. Das können wir nicht wagen als Borussia Dortmund. Und im Übrigen, die vielen Trainer, das wird ja heftig diskutiert. Natürlich gibt es durch die Leistungszentren, die wir seit 15, 16, 17 Jahren haben, natürlich sehr viele Trainer, die schon unter sehr interessanten Bedingungen arbeiten, das ist klar, die sind günstiger. Und du hast gesagt, ja, also wer mal in dem Zirkulus drin ist, der kommt immer wieder ran. Das war ja früher so, ja, da gab es ja also früher, 60er, 70er, 80er Jahre, da waren es immer die gleichen, ne? Von Augenthaler und Röber und Kraus und wie die alle hießen, die sind ja alle weg, die früheren Fußballer. Ja? Jetzt haben wir ja die Trainer, die nur noch über die Viererketten, Fünferketten, Sechserketten sprechen. Ne?
Das hört sich schon schwer nach Scholl-Kritik an. Darauf wollte ich jetzt noch mal ansprechen.
Ja, aber Moment!
Hat ja im Bayerischen Rundfunk gesagt, die Tedescos, die Wolfs, die sprießen aus dem Boden und der deutsche Fußball wird sein blaues Wunder erleben. Die Kinder dürfen sich nicht mehr im Dribbling probieren, stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. Zitat Mehmet Scholl.
So ist er der Mehmet. Ja, deswegen war er Experte bei der ARD, weil er eine klare Kante gezeigt hat. Ich habe gestern Ewald Lienen bei Sky 90 gehört, der sagt, ja, da ist vieles dran an diesen Argumenten, die man nachvollziehen kann. Nur wenn du so formulierst, dann spricht man nur über die Art und Weise, wie er das formuliert und nicht über die wichtigen Punkte, die vielleicht zu diskutieren wären. Das hat er nicht so gut gemacht, der Jolly, aber so ist er eben. Also da gibt es, mich stört das auch. Mich stört auch, dass der Fußball zu wissenschaftlich wird. Ständig nur Gegenpressing und also vier
abkippen
Kette und
sechs.
Abkippen und all dieses Zeug. Das hat man mir ja als Reporter immer vorgeworfen, dass ich nicht analytisch genug wäre. Sag ich, das ist mir zu viel des Guten. Ich brauche eine ordentliche Mischung. Ich muss auch mal Bilder entwerfen und die Leute auch ein bisschen unterhalten und nicht nur von Szene zu Szene erklären, jetzt spielen sie 4-1, 4-1 und jetzt wieder Dreierkette. Das nervt die Zuschauer. Das mögen sie nicht. Man muss da, und das beklage ich.
Kommen wir mal zu eurem Trainer. Frank Schmidt, der Dienstälteste, dahinter, knapp dahinter Thorsten Lieberknecht, in der zweiten Bundesliga am Dienstältesten. Und Platz 3, Uwe Neuhaus. 2 Jahre, 5 Monate, 11 Tage hier in Dresden im Amt. Ich glaube, da freut sich der Uwe Neuhaus über den Beifall. Was zeichnet denn den Coach aus?
Auf jeden Fall eine große Erfahrung. Er strahlt als Persönlichkeit eine Autorität aus, die er nicht durch sein Handeln mehr untermauern muss, sondern die ist einfach gegeben durch sein Dasein. Deswegen, das war zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt jetzt in der Phase, in der es nicht lief. In der Mannschaft bekriegt man ja ein Gespür. Und das Gespür war nie so, dass man das Gefühl hatte, dass irgendwer darüber nachdenkt, dass der Trainer nicht der Richtige sein sollte. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Basis, um halt aus dieser negativen Szene wieder rauszukommen und erfolgreich zu werden als Mannschaft. Er ist jemand, der eine Philosophie hat vom Fußball, ohne es zu übertreiben im Detail. Und der halt einfach ja, schon so viel erlebt hat, dass man ihm einfach alles abkauft, was er einem sagt.
Also ich habe ihn gefragt, du bist ja einer wie Bosch, du spielst ja immer 4-3-3, gnadenlos.
Wie Bosch? Der erfolglose Bosch?
Moment, ich spreche über das System. Jens, zuhören. 4-3-3. Sagt er ja, nee, als ich halt nach Dresden gekommen bin, da konnte ich da hatte ich die Leute für die Außenbahn nicht, da muss ich 4-4-2 spielen. Das ist natürlich auch eine Qualität eines Trainers, dass er sieht, sehr sensibel sieht, wie er die Mannschaft coachen kann und auch während eines Spiels das System vielleicht mal ein bisschen umstellt, aber jetzt kann er ja wieder 4-3-3 spielen.
Aber das wäre eine Frage, die ich jetzt spontan mal stellen würde. Wir haben ja medial auch intensiv darüber diskutiert, Mensch, dann lass doch mal 4-4-2 spielen. Hat er euch auch plausibel rübergemacht, Leute, das ist nicht unser Ding, indem er vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Trainingsspiel oder Testspiel euch das hat machen lassen, was nicht funktioniert hat. Hat er euch diesen Glauben tatsächlich rübergebracht? Lasst es uns dabei belassen, weil er hat uns ja immer wieder erwähnt, ich werde auch mit den Spielern darüber reden, ob wir jetzt vielleicht systematisch da was ändern sollen.
Hatte jetzt wollen wir es wissen.
Ja, sage ich euch, kein Problem. Es ist so, dass wir als Mannschaft das Gefühl haben, dass wir so, wie wir jetzt gespielt haben in dem 4-3-3, die letzten 2,5 Jahre fast jedes Spiel am erfolgreichsten sind. Und das hat uns in der Vorbereitung, haben wir viele verschiedene Systeme probiert, guckt dir alle Ergebnisse an, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eins gewonnen haben. Und die Überzeugung haben wir als Mannschaft entwickelt und der Trainer natürlich auch, weil wir den gleichen Prozess durchlaufen haben. Und deswegen ist es immer eine Alternative, die muss es sein, die musst du dir auch irgendwann wieder erarbeiten, weil du kannst nicht nur in ein System rein dich festfahren. Aber für den Moment war es nicht die Lösung unseres Problems. Und das waren wir uns als Mannschaft ganz klar einig.
Aber genau das meine ich. Es ist ja was anderes, wenn, ob der Trainer sagt, Leute, wir müssen hier nicht diskutieren, wir machen das so, wie ich das sage, oder ob ihr das genauso befürwortet, weil ihr gemerkt habt, ja, der hat recht.
Ja, das ist halt das, was ich meine. Er muss mit seinem Handeln nicht irgendeine Autorität wahren, sondern er kann uns einfach in den Prozess mit einbeziehen, unsere Meinung mitnehmen und das wird uns im Gesamten erfolgreicher machen, ohne dass hinterher irgendwie das Gefühl auftritt, na, die Mannschaft bestimmt. Keinesfalls.
Ja gut, aber das ist ja eigentlich sehr plausibel, wenn du als Trainer irgendwo hingehst oder irgendwas entwickelst und sagst, was habe ich für Spieler zur Verfügung? Und danach werde ich mein System ausrichten. Das ist doch nur klug und vernünftig. Ja, da muss ja nicht überintelligent sein. Das kann man ja sehr gut nachvollziehen. Aber das macht er in einer sehr unaufgeregten Art und er arbeitet sehr nachhaltig. Ich kenne ihn seit 98, als er angefangen hat als Co-Trainer bei Borussia Dortmund. Immer ein sehr angenehmer Mensch. Und dann hast du eben auch als Trainer in einer so schwierigen Situation auch etwas mehr Kredit als andere, die da rumpoltern, laut sind und sich nicht benehmen können. Die sind dann eben schneller weg.
Erfahrung ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei Uwe Neuhaus. Ach, apropos Uwe Neuhaus, den haben wir in den letzten Tagen getroffen, haben ihm rund 40 Fragen gestellt. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Nein, es gab nur eine Bedingung. Er durfte nur mit Ja oder Nein antworten. Und das ist dabei rausgekommen. Hat Dynamo aktuell...
Ja.
Hat Dynamo aktuell zu wenig Punkte auf dem Konto?
Ja.
Kommt im Winter ein Neuzugang?
Ja.
Schafft Dynamo den Klassenerhalt?
Ja.
Haben Sie in der Hinrunde mehr graue Haare bekommen?
Nein.
Gab es in der Hinrunde irgendwann mal Zweifel an der Mannschaft?
Nein.
Haben Sie nach der Heimniederlage gegen Kaiserslautern schlecht geschlafen?
Ja.
Rotieren Sie gerne bei der Mannschaftsausstellung?
Nein.
Bringt Sie Ayas Aosman immer noch gelegentlich zur Weißglut?
Nein.
Ist Philipp Heise der beste Linksverteidiger der zweiten Bundesliga?
Ja.
Haben Sie für Haris Duljevic bei der Wahl zum Tor des Monats schon abgestimmt?
Nein.
Ist Ralf Minger als Sportgeschäftsführer ein guter Chef?
Ja.
Ist die Unterstützung des 12. Manns ein Faktor für erfolgreichen Fußball?
Ja.
Hat Dynamo einen Traum?
Ja.
Waren Sie überrascht, dass Ihr Freund André Hofschneider zum jetzigen Zeitpunkt neuer Cheftrainer bei Union Berlin wurde?
Ja.
Steigt Union im kommenden Sommer auf?
Ja.
Lieben Sie Traditionsvereine?
Ja.
Wollen Sie einmal noch Trainer in der ersten Bundesliga werden?
Ja.
Schaffen die Störche den Durchmarsch in die Bundesliga?
Ja.
Überrascht, dass Olaf Janssen am Donnerstag beim FC St. Pauli beurlaubt wurde?
Ja.
Vermissen Sie Stefan Kutschke?
Nein.
Wünschen Sie sich den Videobeweis in der zweiten Bundesliga?
Nein.
Dreht sich das Trainerkarussell im Profifußball von Jahr zu Jahr schneller?
Ja.
Ist Cristiano Ronaldo aktuell der beste Fußballer der Welt?
Ja.
Gewinnt Bayern München 2018 mit Jupp Heynckes die Champions League?
Ja.
Nerven Sie gelegentlich Journalisten bzw. deren Fragen?
Nein.
Würden Sie sich mit einer Zorro-Maske in eine Pressekonferenz Nein. setzen? Läuft im Fernsehen zu viel Fußball?
Nein.
Sitzen Sie wie Jupp Heynckes mit 72 noch auf der Trainerbank?
Nein.
Schreiben Sie über Ihre Trainerkarriere irgendwann mal ein Buch?
Nein.
Gibt es in Dresden mittlerweile irgendwo eine gute Currywurst?
Ja.
Reparieren Sie als gelernter Elektriker defekte Haushaltsgeräte?
Nein.
Gehen Sie gerne einkaufen?
Ja.
Sind Sie ein Romantiker?
Ja.
Würden Sie sich jemals tätowieren lassen?
Nein.
Fährt Ihre Frau besser Auto als Sie?
Nein.
Können Sie gut singen?
Nein.
Hören Sie Helene Fischer?
Ja.
Lachen Sie gern?
Ja.
Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen?
Nein.
Bekommen Ihre Hunde zu Weihnachten ein besonderes Leckerli?
Ja.
Können Sie in der Winterpause entspannen?
Ja.
Geht's zu Weihnachten wieder an die Ostsee?
Nein.
Nordsee?
Ja.
Haben Sie einmal in den letzten 2 Minuten geflunkert?
Nein.
Danke.
Stück.
Ich würde mal sagen, erfahrene Trainer haben auch schon irgendwie ihren Charme. Sieht man ja auch zum Beispiel in Liga 1 an Jupp Heynckes. Die haben irgendwie eine Ausstrahlung.
Ja, also gar keine Frage. Also man muss ihm nur ins Gesicht schauen. Ne? Also man ist hin und her gerissen. Wenn man den sieht, wunderbar, man nimmt ihm alles ab, auch wenn er mal gelogen hat.
Hat er ja nicht, hat er ja gesagt.
Notlüge. Nein, also ich würde es ihm gönnen, wenn er nochmal den Sprung in die erste Liga schaffen könnte. Aber er ist natürlich auch nicht mehr in Anführungszeichen der Allerjüngste.
Dafür gibt es nur einen Verein, mit dem er das schaffen könnte.
Gut, dann machen wir das so.
Marco, euer Trainer, also waren ein paar knackige Antworten dabei, oder?
Ja, ist immer ganz lustig mit ihm.
Definitiv.
Aber da kann ich nur sagen, Jens, das ist so die typische Eigenschaft eines Journalisten, gerade vielleicht bei Bild, da habe ich jetzt bestimmt 4 oder 5 Mal zusammengezogen. Oh. Das sind ja Geschichten, die reichen ja für die ganze nächste Woche. Also da musst du noch mal in die Tiefe gehen. Also vielen, vielen Dank. Also hast du mir schon mal sehr geholfen.
Dankeschön. Und für ein Zitat bin ich dir dann auch sehr dankbar. Ich will noch ein Thema ansprechen. Das betrifft jetzt nicht die zweite Bundesliga, aber ich glaube, das wurde im letzten Jahr so ausführlich diskutiert. Und zwar ist das der Videobeweis. Im Sommer mit großen Vorschusslorbeeren eingeführt, hat er sich eigentlich zum Rohrkrepierer entwickelt. Ist quasi die Jamaika-Koalition des Fußballbusiness. Wird jedes Wochenende aufs Neue wunderbar zerdiskutiert. Sie haben neulich gesagt, die Erwartungen an den Videobeweis waren viel zu hoch. Warum?
Weil Helmut Krug, der erste Projektleiter dieses Unternehmens war, es, glaube ich, unterschätzt hat. Ja? Wir haben den Confed Cup gesehen und da gab es also schlimme Entscheidungen, rote Karten, die trotz des Videoassistenten dann nicht gegeben wurden. Und er hat gesagt, wir waren schon lange im Training. Wir haben viel getestet, natürlich nicht unter Bundesliga-Bedingungen, aber wir haben uns sehr engagiert. Und wir werden das viel schneller schaffen. Also die Vorgaben, zeitlichen Vorgaben waren 30 bis 45 Sekunden. Jetzt sitzen wir da manchmal 3 Minuten, 3,45, auch mal über 4 Minuten und dann haben wir immer noch die falsche Entscheidung. Also deswegen, ich glaube, die Erwartungen waren zu hoch. Man trainiert das jetzt. Ich bin überzeugt, dass der Videobeweis auf Dauer à la longue sich durchsetzen wird. Doch, doch. Das muss nur ordentlich organisiert werden. Und ich würde, das habe ich auch letztens gesagt, gerne mal in Köln in dieses Kapäuschen da reinschauen.
Ich glaube, das würden viele sehr gerne mal.
Ja, da könnte man wahrscheinlich mal da könntet ihr mal einen schönen Film auch machen, wie das da genau abläuft, wer da was zu sagen hat. Man darf nicht vergessen, diese Videoassistenten machen das ja auch das erste Mal. Die sind auch auf die Technik angewiesen. Die haben zwei Techniker neben sich, die müssen die Bilder herbringen. Dann ist immer die Frage, akustisch, verstehst du dich mit dem Schiedsrichter genau? Das darf man nicht aus dem Acht lassen. Wir sprechen nur über Köln und wissen nicht, wie es dort zugeht. Aber wenn es solche Fehlentscheidungen gibt, wir haben das Spiel in Stuttgart gesehen, jetzt gegen am Freitag Stuttgart gegen, was war es?
Leverkusen.
Gegen Leverkusen. Genau. Klare rote Karte, trotz Videoassistent, nur gelb. Das versteht man nicht. Und da muss ich natürlich sagen, dass der neue Projektleiter Lutz-Michael Fröhlich dann auch Konsequenzen dort ziehen muss und sagen, wenn einer das so entscheidet,
bei Gladbach-Schalke war es ja ähnlich,
dann muss man ihn wegnehmen. Da hilft alles nichts.
Seid ihr froh, dass es den Videobeweis in Liga 2 nicht gibt?
Erstmal noch dazu, es entscheidet ja ein blinder Schiedsrichter auf dem Spielfeld und wenn dann noch ein blinder Schiedsrichter da in Köln sitzt.
Toni, du weißt schon, dass am Freitagabend ein Schiedsrichter da beim Spiel gegen Ingolstadt auf dem Platz steht.
Ich spiele auch gegen Kutsche, also es wird spaßig wieder. Ich finde so 50-50, also manchmal, gerade wenn man gestern das Spiel sieht, Düsseldorf, wo der Spieler klar den Ball trifft und der Stürmer immer noch sagt, dass er gefoult wurde, dann finde ich so einen Videobeweis natürlich gut. Aber sonst denke ich, dass der Videobeweis im Fußball nichts zu suchen hat, weil ich denke, der Fußball lebt einfach von den ganzen Diskussionen. Und ja, das sollte einfach so weiter sein.
Marco, wie ist es bei dir?
Es ist ähnlich wie Toni. Ich habe das jetzt so verfolgt. Mir gefällt das überhaupt nicht, was da passiert, ganz ehrlich. Der Fußball wird emotionsloser, da fällt ein Tor und kann sich nicht mehr freuen, weil das mal warten muss, was der da telefoniert. Und dass das technisch nicht läuft, tut mir leid. Also wir sind mittlerweile in einem Zeitalter, wenn ich es da technisch nicht hinbekomme, also dann habe ich schon irgendwelche Fehler gemacht. Und da muss ich gravierend was ändern, weil ansonsten macht man das... Man diskutiert ja jetzt mehr als vorher. Also wir haben gesagt, ja, diskutieren macht den Fußball aus. Und mittlerweile diskutieren wir ja nur noch. Und ich glaube, es gibt einfach zu viele Sachen im Fußball, zu viele Entscheidungen, die einfach nicht klar sind und die du nicht klar treffen kannst. Der Schiedsrichter sagt so und der Spieler sagt so. Wir haben jedes Jahr diese Schiedsrichterschulung und das artet jedes Mal aus. Jedes Mal sagen wir vorher, bitte stellt keiner Fragen. Aber dann kommt die Szene, Schiedsrichter sagt klar, rote Karte und du sagst, hast du jemals auf dem Fußballfeld gestanden? Und da es zu viele Graubereiche gibt,
ist es Paul Breitner hat jetzt gefordert, es müssten mehr ehemalige Fußballer Schiedsrichter werden.
Ja, Paul Breitner fordert immer wieder mal was. Das mag schon sein, aber ich weiß nicht, wie viele sich da zur Verfügung stellen würden. Ich gebe euch recht, ich bin auch ein bisschen verzweifelt im Moment, aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass auch sehr viele richtige Entscheidungen getroffen wurden. Und die werden hier nicht diskutiert, weil es viel spannender ist, über einen Elfmeter, der dann gegeben wurde, obwohl es keiner war, zu diskutieren. Aber wir haben ja prozentual sehr, sehr viele richtige Entscheidungen auch. Wichtig ist nur, dass irgendwann mal klar wird, wann darf der Schiedsrichter oder Videoassistent eingreifen und wann nicht. Und wir haben jetzt ein halbes Jahr in der Probe, lass uns mal die Saison zu Ende machen. Und ich glaube nach wie vor, vielleicht wünsche ich mir das auch einfach zu sehr, dass wir in einigen Jahren darüber gar nicht mehr diskutieren werden. Dann wird es wie Zähneputzen am Abend und in der Früh sein. Dann wird es dazugehören.
Eins muss ich sagen, Fritz, es gab auch schon ohne Videoschiedsrichter teilweise richtige Schiedsrichterentscheidungen. Also ich kann mich an den einen oder anderen erinnern, da hat das tatsächlich hingehauen, ohne 17 Mal wiederholt. Ich finde das ähnlich wie ihr, dass das Projekt, anfangs fand ich es richtig gut, jetzt bin ich heilfroh, dass es das in der zweiten Liga noch nicht gibt, einfach weil es noch nicht ausgereift ist. Kannst du neu erfinden, aber dann musst du es erstmal versuchen zum Rollen zu bringen.
Ja, aber wie willst du es denn versuchen? Ja. Du musst es ja irgendwann mal anfangen.
Das ist richtig, nur hätte man vielleicht die Rahmenbedingungen einfach strikter vorgeben müssen. Jetzt wird teilweise ein Videobeweis zur Rate gezogen und keiner weiß, wieso kommt denn jetzt ein Videobeweis und wieso darf denn der jetzt über eine Szene entscheiden? Der sollte sich den Elfmeter angucken. Jetzt gibt der wegen 10 Sekunden vorher eine gelbe Karte, weil er zufällig die Szene dann nochmal drauf gesehen hat. Also da ist so viel, das muss einfach enger geschnürt. Abseits ist Abseits. So, ne? Und wenn es eine Fußspitze ist, wenn dann also mal irgendwann man feststeht, ganz genau, einer hat das Sagen und der darf das. Und beim Eishockey ist es ähnlich. Da gibt es den Schiedsrichter, der kann entscheiden. Ich fordere den Videobeweis an. Dann fährt er runter, guckt sich die Szene an und entscheidet selbst, Tor oder nicht. Da redet ihm kein Mensch rein. Und was der dann sagt, ist entschieden.
Ja, vielleicht kommen wir so weit.
Möglicherweise.
Also, aber wir sind noch in der Probephase.
Wir sind noch in der
Probephase.
Und ich glaube auch, die Zuschauer in den Stadien werden da momentan ziemlich alleingelassen und wissen nicht, woran sie sind.
Das muss sich auch ändern. Ja. Sonst gebe ich dir recht, ist mehr Verwirrung und wir nehmen die Emotionen raus und verändern die Struktur des Spiels. Das darf natürlich nicht passieren. Marco, also es ist ein schwieriger Weg, aber lass ihn uns gehen.
Definitiv. Weil wir vorhin über die Zukunft von dir, Toni, geredet haben, sind noch nicht ganz klar, wann du zurück nach Dresden kommst. Und es kommt nochmal. Also ich bin mir ganz sicher, Karriere, ein schwarz-gelb Trikot. Ja, natürlich. Also Marco, was ist mit dir? Schiedsrichter, glaube ich, wirst du nicht. Ist das immer noch sicher, dass du Mathelehrer wirst? Im Frühjahr hast du in einem Interview im Dynamo-Kreisel mal gesagt, naja, vielleicht irgendwann nochmal Nachwuchstrainer. Aber ich kenne nicht wenige, die in Dresden sagen, ach, der Hartmann, der wäre ein ziemlich guter Sportdirektor. Kann rechnen, ist ruhig, besonnen, kommunikativ. Und du hast ja hier in Dresden eigentlich einen richtig guten Lehrmeister.
Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
Bringe ich dich vielleicht jetzt auf
neue Gedanken? Ja, ich versuche mal kurz das zusammenzufassen. Das Problem ist, bei mir persönlich, ich habe keine Lust, mit zu vielen Menschen zu reden, die sich den ganzen Tag nur Gedanken um Fußball machen. Und ich bin auch keiner, der alles, was zum Fußball dazugehört, ob es Berater sind, ob es ja, dieses ganze finanzielle Hickhack, was jetzt immer extremer wird, wende ich mich ganz schön von ab innerlich, ohne dass ich mich vom Fußball abwende. Und deswegen kann ich es mir einfach im Moment nicht vorstellen. Ich hätte da keinen Bock drauf. Wenn ich Ralf sehe, was der an Arbeit leisten muss, mit was für Menschen er zu tun hat, würde ich mir das gerne ersparen.
Lassen wir ihn doch mal als Experte beginnen langsam irgendwo bei einer Fernsehanstalt. Der Junge kann ja Druck
reinbringen. Nehmen Sie auch gerne hier bei 1953, beim Radio, überall.
Allerdings, was hat Karl-Heinz Rummenigge manchmal gesagt, in dem Fall zu Ottmar Hitzfeld, Fußball ist keine Mathematik, also das lassen wir mal weg. Aber der hat so viel Verständnis, so eine gute Ausstrahlung und ich glaube, den müsste man schon irgendwie halten. Da müsste man was finden für ihn.
Das sehe ich eigentlich auch so.
Also ich will ihn ja um Gottes Willen nicht irgendwie bei Dynamo weglaufen, aber für mich ist Hardy genau das, was er studiert hat, nämlich ein perfekter Mathelehrer. Er hat ein super Analytiker. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, an dem wir uns nicht als Journalisten gewünscht haben, dich zu uns zu zitieren, weil tatsächlich das eine oder andere Mal bla 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 kommt, vom Hardy kommen klipp und klar Sätze, die kannst du 1:1 so
drücken. Das willst du dir doch dann auch von dem Sportdirektor.
Ja, aber er hat ja gerade gesagt, da hat er keinen Bock drauf. Und das brauchst du aber als Lehrer auch. Du musst den Schülern ganz klar heute ins Gesicht sagen, 1:1 ist 2 und eben nicht vielleicht 2,5, morgen vielleicht 1,8. Das ist Mist. Und das kann Hardy wunderbar. Und er hat es ja nicht umsonst studiert.
Aber seid's mir nicht böse, genau. Der genau. Mann ist 27 oder bist du schon 28?
Ich werde fast 30.
Lass ihn doch noch spielen und Spaß haben. Wir sagen alle, so lang wie möglich spielen und dann kannst du immer noch Mathematik
machen. Dann mach. Jetzt. Dann sprechen wir über Ihr Karriereende. Den Abschied von der großen Kommentatorenbühne. Sie sind als Experte bei den Kollegen von Eurosport noch im Einsatz, aber den Abschied, den gab es von der großen Kommentatorenbühne im Mai. Das letzte Spiel bei den Kollegen von Sky kommentiert. Schöner Abschied, das Pokalfinale in Berlin zwischen Dortmund und Frankfurt. War es genau der richtige Zeitpunkt?
Ja, das glaube ich mittlerweile. Ich habe nicht gewusst, wann der richtige Zeitpunkt ist, aber ich wusste nur, es darf nicht zu spät sein. Also ich hatte noch das Gefühl, ja, ein, zwei Jahre hätte ich machen können und ich habe gespürt, es tut noch ein bisschen weh und einige, du hast es auch gesagt, finden es schade, dass ich aufgehört habe, danke dafür. Aber ich glaube, insofern ist es der richtige Zeitpunkt, weil wann der genau ist, das kann man sehr schlecht sagen, aber ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht und ich habe es fast ein halbes Jahrhundert gemacht, immer an der Front. Also ich bin auch ein bisschen müde geworden, ich sage es ehrlich.
Und einige schöne Spiele auch hier in Dresden kommentiert. Unter anderem das letzte Europacup-Spiel, das war nicht ganz so schön, das war eher eine der schwärzesten Stunden von Dynamo, das 98. Europacup-Spiel, ja. Damals gegen Roter Stern Belgrad, aber auch eine Sternstunde. Pokalspiel, Bayer Leverkusen, 0-3 zurückgelegen, 2011 und dann noch 4-3 gewonnen.
Also, der ist schon clever mittlerweile als Moderator. Die Spiele gegen Roter Stern Belgrad, die will er nicht mehr besprechen. Das hat er schon gut
gemacht. Ach, können wir schon drüber reden? Nein, also Dynamo hat ja einen Traum.
Ich hatte Tiefen mit Dynamo und ich hatte Höhen. Das muss ich sagen, ich habe auch den ersten deutsch-deutschen Vergleich 1973 sehr intensiv mitverfolgt. Das war fantastisch. Tolle Spiele damals. In zwei Begegnungen im Europacup der Landesmeister. Das erste war 3-3, das zweite war 3-3, sind 6 Tore und 4-3 für die Bayern in München. 13 Tore in 2 Spielen und mit welligen Ergebnisunterschieden, war ganz toll. Das Pokalspiel werde ich nie vergessen, in einem relativ neuen Stadion, als Bayer Leverkusen beim Stande von 3-3 in der Verlängerung einen Eckball hatte. Da war Ballack auf dem Feld, Kissling auf dem Feld und Renato Augusto. Und da kam der Schnetzler. Hieß er Schnetzer oder Schnetzer?
Alexander Schnetzler.
Nummer 3. Ein rechter Verteidiger. Der hatte noch Kraft. Und der zweite, der kam, das war der Sascha.
Pfeffer.
Die anderen konnten nicht mehr laufen. Der Leistner, der war 20. Ein junger Kerl, ein junger Bursche. Mit solchen Augen, 120 Minuten auf der Bank. Was denn los ist, schon böse, dass du nicht spielen durftest, ne? Dem Trainer damals.
War ich öfters ein bisschen böse.
Das Ende kennen wir, ja? Jetzt ist er bei Union Berlin. Nein, das war außergewöhnlich und von solchen Spielen lebst du auch als Reporter. Ja, muss ich sagen, also da zehrt man davon. Das will man im Pokal sehen und mich hat natürlich diese fantastische Fansituation auch sehr berührt. Und insofern ist sozusagen der letzte Eindruck, den ich von Dynamo Dresden gehabt habe, ein fantastischer, so soll es bleiben.
Marco, weil wir gerade auch nochmal beim Europacup waren, das ist ja Teil des neuen Dynamo-Leitbilds, da heißt es, das 100. Spiel im Europapokal wird Teil unserer Geschichte sein. Der neue Claim lautet, wir haben einen Traum, aber zuletzt gab es ein paar Spötter, die haben gesagt, ne, die Träume von Amsterdam spielen aber nächste Saison in Groß-Asbach. Aber es soll ja eine Vision sein.
Ja, am Anfang, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich auch, oh, es passt wieder so hierher. Aber umso länger man drüber nachdenkt, umso mehr macht es einfach Sinn, weil du musst als Verein das formulieren, was die Menschen in ihrem Kopf haben. Und das kann man hier nicht wegdiskutieren. In Dresden möchte man gern irgendwann wieder international spielen. Das ist ein Traum und der ist verankert. Und wieso soll man den nicht einfach formulieren? Es ist ja nicht so, sagt der Kenner, dass man in 2 Jahren international spielen wollen.
So sieht's aus.
Vielleicht in 4, 5, 6 Jahren und dann ist er Sportdirektor.
Das haben wir jetzt nochmal schön untergejubelt. Aber eins seid ihr auf jeden Fall. Ihr seid junge Väter, erlebt dadurch Weihnachten in diesem Jahr nochmal so eine neue, familiärere Dimension, Toni?
Ja, also ich fand letztes Weihnachten extrem schön, weil wir haben zu Hause gefeiert und die ganze Familie ist zu uns gekommen. Dieses Jahr gehen wir wieder auf Reisen. Ich sage immer schön auf Sachsentor, also meine Frau kommt aus Oschatz. Wir starten aber hier in Dresden mit Weihnachten und ja, deswegen 24. ist Dresden, Oschatz. Und der 25. ist dann wieder Dresden und so pendle ich die ganze Zeit mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter hin und her.
Marco, wie ist es bei dir mit Weihnachten 2017?
Ja, ähnlich. Ich habe auch gehofft, so mit Kind, jetzt können wir alle zu uns holen. Nee, auch nur on Tour, aber ich freue mich drauf einfach. Auch mit dem Kleinen jetzt, das ist irgendwie, der Fokus liegt ganz woanders jetzt nochmal und das ist eine schöne Sache.
Ziele 2018?
Ja, ich möchte zum einen erstmal bei Zielen immer schwierig. Das Kurzfristige, ich möchte unbedingt gegen Duisburg gewinnen. Das ist einfach so, einfach um mit einem geilen Gefühl in die Winterpause zu gehen. Und da muss sportlich absolut das Ziel sein, an unsere Leistungsgrenze zu gehen. Und das natürlich nicht die letzten 3 Spiele, dass du einfach jedes Spiel gewinnst, natürlich nicht. Aber es ist so viel Potenzial in der Mannschaft und es muss einfach abgerufen werden. Und dann werden wir viel Spaß haben in der Rückrunde.
Toni, wie sieht es bei dir aus mit den Zielen? Wird ja ein spannendes Jahr.
Natürlich auch die kurzfristigen Ziele, gegen Ingolstadt zu gewinnen, um ja, gegen Kutsche nochmal zu ärgern vor Weihnachten. Ja, und für 2018 einfach, ja, dass ich gesund bleibe, dass meine Familie gesund bleibt. Ja, das ist für mich erstmal das Wichtigste. Und ja, dass wir uns natürlich als Verein sportlich fangen und unsere Ziele, die wir ausgerufen haben, solange es geht, zu verfolgen und dann vielleicht auch zu realisieren.
Weißt du schon, wann für dich so eine Entscheidung fallen wird, wie es weitergeht?
Ja, also ich mache mir da jetzt gar keine Gedanken darüber, weil...
das ist so eine ganz beliebte Fußballeraussage.
Weil die sportliche Situation mich derzeit so frustriert, ja, dass ich darüber wirklich 0,0 Gedanken verliere. Klar möchte der Verein reden, wir sind auch gesprächsbereit, Union Berlin... Ist es jetzt auch, ja. Die reden wollen und ja, ist natürlich im neuen Jahr, wird man sich an den Tisch setzen und dann wird man nach Lösungen suchen. Aber wenn wir den Aufstieg schaffen, was unser Ziel ist, unser Traum ist, dann verlängert sich mein Vertrag so und so und deswegen muss ich mir da auch ehrlich gesagt jetzt nicht so einen Stress machen.
Wie kommt der? Wie feiern Sie Weihnachten? Ganz klassisch, Gänsebraten?
Nein, ist mir zu schwer.
Kleinen Salat, Feldsalat?
Nein, also ich fahre mit meiner Frau nach Mallorca zu meiner Schwester, die hat dort ein Haus ans Meer. Zum ersten Mal. Vor 2 Jahren war ich mit ihr im Kloster, stell dir vor.
Okay. Zu Weihnachten?
Ja, 4 Tage im Kloster, stell dir vor, kein Handyempfang, kein Fernseher.
Ruhe, kein Weihnachtsmann?
Nix, Ruhe. Kein Streit zu Hause, keine Idee, was muss Gänsebraten gemacht werden oder Fisch oder sonst was. Es war herrlich. Letztes Jahr wieder normal, jetzt ans Meer. Schöne Vielfalt.
Wobei ich ja gelesen habe, Top 3 Reiseziele von Ihnen, Rom, Wien und London. Welchen Reisetipp gibt uns denn der Experte für 2018?
Wo hast du das gelesen?
Im Interview, in einem Zeitungsinterview, haben Sie gesagt, Rom, Wien und London. London wegen der Schokolade.
London wegen, unter anderem.
Wien natürlich wegen der Heimat.
Morgen gehe ich hier in Dresden auch in eine gute Konfiserie. Überall, wo ich hingehe, in gute Konfiserien, weil ich bin schokoladesüchtig.
Das weiß ich. Aber man sieht es nicht.
Wunderbar, ich habe Idealgewicht im Moment. Aber dadurch ist meine Zunge natürlich sehr verwöhnt. Also mit Rittersport geht nichts. Nur damit das jetzt mal klar ist. Also in Wien habe ich mal ein Europacup-Finale gemacht. London ist natürlich immer interessant und Rom sowieso, weil es so herrlich viele Kirchen dort gibt und es einfach eine tolle Stadt ist. Ja?
Tim, unsere erste Reise führt weder nach Rom, noch nach London, noch nach Wien, sondern wir reisen zuerst im Januar 2018 mit Dynamo ins Trainingslager nach Spanien und gehen dann Marco wieder mit schlauen Fragen auf die Nerven.
Das ist das, was mir so Weihnachten durch den Kopf geht. Ist nicht mehr weit bis zum Trainingslager. Ist doch auch schön.
So sieht das aus. 2 Hinweise seien mir noch gestattet. Der renommierte und preisgekrönte Fotograf Andreas Mühe ist an die Ultras von Dynamo herangetreten mit einem Fotowunsch. Er sucht und braucht am kommenden Montagabend, am 18. Dezember, 1000 Dynamo-Fans für eine einmalige Choreografie in der Semperoper. Heute wurden diese Platzkarten vergeben. Die Menschen haben Schlange gestanden. Ausverkauft. Dresden ist anders. Wahnsinn. Das werden einmalige Bilder werden. Am kommenden Montagabend, 23 Uhr, geht's los in einem, wie ich finde, der schönsten Opernhäuser der Welt. Da kommt zusammen, was zusammenpasst. Dynamo und die Semperoper. Und statt Figaro gibt's dann halt Dynamo in der Semperoper. Die da mit dabei sind, bitte an die Garderobe denken. Also schwarzes Oberteil oder schwarze Jacke, Trikot und Schal. Das bitte nicht vergessen. Und dann ist es mir auch noch ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis, Ihnen ein Weihnachtsgeschenk ans Herz zu legen. Und zwar den kleinen Dicken. Das ist der kultige Dynamo-Weihnachtskalender. Der Sportfotograf Frank Delis hat ihn seit 2004 herausgebracht. Frank ist Anfang August gestorben, ein schmerzhafter Verlust. Seine besten Dynamo-Bilder gibt es in der 2018er Auflage. Und das Beste, der komplette Erlös kommt Franks Familie zugute. Der passt unter jeden dynamischen Weihnachtsbaum. Also ranhalten, die Stückzahl ist begrenzt. Ich darf mich bei Ihnen im Schillergarten ganz, ganz herzlich bedanken. Ein Dank geht wie immer
an ein wunderbares, an ein großartiges Team, auch hinter den Kulissen und an ganz, ganz tolle Gäste hier oben auf dem Podium. Es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche besinnliche Weihnachten. Nehmen Sie Ihre Lieben vielleicht einmal mehr noch in den Arm. Und für 2018 sind Gesundheit, Zusammenhalt und vielleicht auch etwas mehr Verständnis für unseren Gegenüber fromme Wünsche. Und natürlich wünsche ich uns ein paar sportliche Sternstunden mit den Goldfüßen hier aus unserer Stadt. Guten Abend aus dem Schillergarten. Applaus